Record. Herzlich willkommen wieder aus Kalifornien und aus, wo bist du diesmal, Michi?
Bugs, wir müssen reden.
Stimmt.
Also, wie kannst du denn nach 6 Jahren immer wieder anvergessen, wie wir unseren Podcast starten?
Weil ich hier so allein in diesem Raum sitze und ich mich um die Technik gekümmert habe, während jemand anders sein Headset gewaschen hat.
Das ist auch um die Technik kümmern. Ich habe mich auch um die Technik gekümmert. Doch, so ein Headset muss doch mal sauber sein.
Also wir machen das diesmal hier alles schön mit Mumble. Ich hoffe, man hört den, also ich höre dich auf jeden Fall viel, 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 viel besser als beim letzten Mal per Skype. Okay. Und ich habe hier sogar extra ein...
Das liegt an dem gewaschenen Kopfhörer-Headset.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ich habe hier sogar einen Server, also ich habe das nicht auf meinem Server eingerichtet, weil nämlich da die Latenz für mich zu groß war. Und darum habe ich nämlich mir extra einen Server jetzt für die Zeit hier angemietet, der hier direkt in San Francisco steht.
Okay.
Und ich habe nur 20 Millisekunden Latenz, also es sollte ja wirklich... ich glaube, wir kommen langsam irgendwo hin.
Okay.
Genau.
Das hört sich doch gut an.
Und dank Ralf Stockmann habe ich mir jetzt auch noch ein neues Audio-Interface gekauft, mit dem ich jetzt auch das richtige Headset benutzen kann und nicht mehr nur noch über die Apple-Kopfhörer das Ganze machen muss. Also wird hoffentlich alles besser.
Alles wird besser. So ist das gut.
Wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Taitung. Das ist im Südosten von Taiwan. Der kleinen Insel vor China. Und so ziemlich am Ende meiner Taiwan-Reise jetzt sozusagen. Also das letzte Mal, wo wir telefoniert haben, war ich ja noch in Thailand.
Hauptsache mit Thai vorne, ne?
Thai. Ist ja echt total komplett was anderes, ne? Also ist echt sehr schwer vergleichbar in jeglicher Hinsicht.
Aber ist doch alles Asien, muss doch alles dasselbe sein.
Ist alles dasselbe.
Ist doch alles dasselbe.
Ist alles dasselbe. Ist alles ein großes Klumpatsch. Nein, also... Kurz, um sozusagen das Update zu gehen. Also, wenn wir das letzte Mal telefoniert haben, war ich ja gerade noch auf Thailand, auf Koh Phangan, auf der Insel.
Mhm.
Das war noch alles super stressig dann mit dem Zurückkommen, weil ich dann irgendwie falsch gebucht hatte und ach, weiß nicht, das ist alles. Naja, lange Geschichte. Jedenfalls bin ich dann zurück nach Bangkok, von dort aus weitergeflogen nach Taipei. Taipei ist die Hauptstadt von Taiwan. Und Taiwan, um es genau auszusprechen, Taiwan.
Taipei? Wo ist hier Taipei? Ich sehe es hier auf der Karte.
Das ist im Nordwesten, genau.
Na, eigentlich ziemlich exakt im Norden, wenn ich das hier auf Google...
im Norden ist es. Ja, ist ja nur okay. Eine kleine Insel. Also Taiwan ist nicht groß, ist so groß wie Baden-Württemberg etwa.
Wie viele Saarländer sind das denn?
wie viel macht das in Saarland? Ja.
Genau.
Wie viel macht das in Hessen? Auf jeden Fall... es ist wirklich eine wunderschöne Insel. Sie liegt so knapp zur Hälfte, in Tropen. Und, ist wirklich landschaftlich unglaublich schön auf diesem engen Raum. Also du hast halt sehr, sehr hohe Gebirge. Du hast, diesen sehr steil zu geilen Steilküsten abfallen. Du hast Strände, du hast den Pazifik, du hast alle möglichen Arten von Vegetation bis hin zu wirklich tropischen Regenwäldern, in die du dich da frei verirren kannst. Hier gibt es echt alles so und das ist wirklich total engem Raum halt, ne?
Cool.
Das ist wirklich sehr, sehr geil landschaftlich und auch kulturell ist es das schönste Reiseland, in dem ich bisher war, glaube ich. Also
okay.
Die Leute sind einfach komplett super nett. Super hilfsbereit. Also ich weiß nicht, wie du das kennst, aber wenn du dann normalerweise in Länder reist, also zum Beispiel Thailand oder andere Länder, wenn du da hinfährst, dann bist du halt immer so der weiße Tourist, so der Fremde, den es halt, wo es eigentlich nur darum geht, dass man halt möglichst schnell möglichst viel Geld aus dir rauspresst. Ja, so sieht man dich in anderen Ländern, in vielen touristischen Ländern.
Es gibt auf jeden Fall viele Länder, wo das so ist, ja. In der Türkei.
Und, das ist in vielen solchen Ländern so. Und das ist natürlich auch auf so eine Art auch gerechtfertigt, weil da es natürlich ein extremes Einkommensgefälle gibt. Und das heißt mit anderen Worten, wenn wir halt irgendwie einen Euro mehr bezahlen, dann ist das für uns jetzt eigentlich, tut das nicht weh. Und für die ist das natürlich dann irgendwie ein halber Tageslohn oder so. Ne?
Ja.
Und gerade dort, wo diese das Einkommensgefälle zwischen Touristen und anderen so riesig ist und Lebensstandard so riesig ist, der Unterschied, da wird man natürlich auch schneller dann ausgenommen. Das ist halt tatsächlich in Taiwan nicht so. Also hier, das liegt wahrscheinlich nicht nur daran. Also natürlich, hier ist es schon vergleichsweise günstig alles, ja. Also du, okay.
Es ist also nicht ganz so günstig. Wie hoch ist denn der Lebensstandard? Also das würde mich mal interessieren, weil Taiwan war ja früher, weil das ja immer das Land, aus dem so alles kam, also das alte China sozusagen. Also.
Genau, also es ist eigentlich ein ziemlich hoher Lebensstandard. Also der ist definitiv auch in der Breite, sag ich mal, in der Breite der Bevölkerung, leben die eigentlich alle relativ hoch. Ich würde nicht sagen so hoch wie in Mitteleuropa. Vielleicht so ein bisschen so vergleichbar vielleicht mit Spanien und Italien oder sowas.
Okay.
Ja. Aber halt auf jeden Fall so weit, dass es halt nicht so ein riesengroßes Gefälle ist so zwischen Entwicklungsland und Industrieland, sondern halt schon so moderat. Und auf der anderen Seite scheint es hier so zu sein, dass es halt wirklich auch gar keine Kultur gibt der Abzocke, Kriminalität etc. Also hier gibt es gefühlt keine Kriminalität. Also die Leute, die hier, wenn ich so im Hostel bin, so die haben halt irgendwie so Zahlenkombinations, vierstellige Zahlenkombinationen an ihren Türen, mit denen sie die öffnen, oder lassen einfach den Schlüssel draußen hängen.
Okay.
So, ja, es hat keine Angst, dass man irgendwie da reingeht oder so etwas. Oder ich lasse hier meinen Laptop hier auch einfach irgendwie so mitten im Hostel, so im Zehnbettzimmer, da kann ich einfach liegen lassen. Da nimmt keiner was mit. Hm. So, ja, also das ist halt Kriminalität scheint es hier so gut wie gar nicht zu geben.
Wobei, ganz ehrlich, ob ich deinen Laptop mitnehmen würde, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, der ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
Ja, aber nein, aber was ich meine, also ich habe mir hier ein Rad geliehen, ne?
Ja.
Von es gibt ganz geile, so Giant, das ist so ein Fahrradhersteller, der hier aus Taiwan kommt. Der hat hier ganz viele Shops immer in jeder Stadt, wo man sich dann auch Fahrräder leihen kann und die dann halt bei anderen Shops wieder abgeben kann.
Ah, cool.
Und die haben mir ein Schloss mitgebracht, ja, mitgegeben. Das war so dünn, dass ich fast lachen musste, als das mir gegeben hat. Also in Deutschland würde man das höchstens noch als Geschenkpapier durchgehen lassen. Also, es ist wirklich absurd.
Also man könnte es quasi, ein bisschen übertrieben gesagt, man könnte es fast zerreißen, wenn man sich
mögt. Ja, mit einem bösen Blick wird das definitiv nachgeben.
Okay.
Und dementsprechend habe ich es eigentlich auch relativ wenig benutzt, sondern halt einfach irgendwie das Fahrrad halt einfach unabgeschlossen draußen stehen lassen. Und
wie viele Menschen leben denn in Taiwan so ungefähr? Also ist die eng dicht besiedelt, die Insel? Oder?
Die ist schon ziemlich dicht besiedelt. Also man muss dazu sagen, dass halt in der Mitte Taiwans sich ein ziemlich großes Gebirge erstreckt, wo Siedlung relativ schwierig ist, Besiedlung relativ schwierig ist. Und die meiste Besiedlung konzentriert sich an der Westküste, also Nordwesten, ja.
Mhm.
Und das ist ganz interessant. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so wie Ruhrpott, ja. Das geht so ineinander über, die Siedlungen dort, mhm, weil das so eng besiedelt ist, dass es halt dann wirklich nicht mehr so richtig voneinander zu trennen ist. Und das ist so. Und am Osten, wo ich mich jetzt hauptsächlich aufgehalten habe, ist relativ wenig, weil dort halt sozusagen die Berge runterkommen und dann nur noch das Meer ist. Aber es gibt eine wunderschöne Straße, die dann sozusagen direkt am Meer entlang halt runtergeht. Das ist so der Highway 11 und den bin ich halt runtergefahren. Und
auf welcher Seite Fahrrad, ist auf der Westseite
auf
oder
auf der Ostseite? Okay. Genau, auf der Ostseite, also dort, wo nicht so besiedelt ist.
Okay.
Ich weiß jetzt aber gar nicht genau, wie viele Einwohner Taiwan hat. Mhm. Also ich würde schon sagen, so bestimmt 30, 40 Millionen oder so.
Okay, also einfach nur um so ein Gefühl zu kriegen, wie ja, ob da überall Stadt ist oder ob es eher ländlich ist und so. Das war jetzt so.
Ja, also auf der westlichen Seite, wie gesagt, ist alles sozusagen besiedelt. Auf der Westen dicht an dicht und auf der Ostseite ist es relativ eng, also es ist relativ landschaftlich und wenig besiedelt.
Und da bist du jetzt mit dem Fahrrad schön hin und her gefahren?
Ja, also ich bin halt von Hualien, das ist so im Norden. Also was heißt im Norden? Es ist schon ein bisschen weiter südlich, aber relativ weit nördlich bis nach Taitung, wo ich jetzt gerade bin, bin ich mit dem Fahrrad gefahren.
Wie weit ist das?
Das sind so 180 Kilometer.
Wow, wie lange hast du dafür gebraucht?
4 Tage.
Okay, das ist sportlich.
Das war wirklich ein geiles Erlebnis. Also es war wirklich wunderschön von der Anmutung her. Ich habe ein paar Tage, also ich ganz kurz, um das so ein bisschen einzuordnen. Ich habe zuerst so ein paar Tage in Taipei verbracht. Das ist auch eine sehr schöne Stadt, die man sich anschauen kann. Sehr, also für so eine Großstadt halt echt ganz entspannt eigentlich. Also nicht so wie Hongkong, genau, da war ich vorher, das habe ich noch nicht erzählt. Ich war vorher noch in Hongkong. Das ist natürlich eine richtige Großstadt, so eine richtige Metropole, wo so richtig Rambazamba geht. Und dagegen ist Taipei recht beschaulich, obwohl das auch ziemlich groß ist. Taipei ist etwa so groß wie Berlin, also so 3 Millionen Einwohner.
Okay.
Und hatte bis vor kurzem noch das größte Hochhaus der Welt, also das größte Wolkenkratzer der Welt, in diesen Taipei 101. Den kennt man bestimmt von Bildern. Kennst du bestimmt von Bildern?
Ja.
Und naja, jedenfalls 3 Millionen Einwohner und das ist wirklich eine schöne Stadt, aber relativ beschaulich, wenn man es mit Hongkong vergleicht. Hongkong können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja, ist nicht alles relativ beschaulich, wenn man es mit Hongkong vergleicht, aber okay.
Ja.
Kannst du danach dran erzählen.
Und ja, da habe ich ein paar Tage verbracht, mir Taipei angeschaut, bin dann weiter in den Norden gezogen. Hab mir dann so ein bisschen die Nordküste angeschaut, so nordöstlich so ein bisschen rumgefahren mit so Bus-Tagestouren. Hab mir da so ein paar Sachen angeschaut und bin ich nach Hualien gefahren. Genau, in Hualien gibt's dann halt noch eine Bustour, die geht dann rein ins Innere des Landes zur Taroku-Schlucht. Die Taroku-Schlucht ist auch sehr, sehr sehenswert. Da bist du dann sozusagen in so einer riesigen Schlucht in den Bergen und kannst halt echt geile Wandertouren dort auf diese Berge machen und das ist echt wunderschön.
Klingt so, als ob du ein bisschen mehr im Urlaub angekommen wärst als beim letzten Mal noch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das braucht immer bei mir ein bisschen. So langsam komme ich so rein.
Sehr gut.
Man muss dazu sagen, ich bin noch nicht ganz wach. Ich bin heute um 7:30 aufgestanden, um diesen Podcast zu machen. Ja, weil ich fahre heute noch weiter.
Mist, ich habe vergessen, den Live-Button zu drücken. Ich wollte noch Nicecast anmachen. Dann hätten wir es gleich noch. Dürfte jetzt uhrzeitmäßig, obwohl, wie spät ist es jetzt in Berlin?
Ja, wen interessiert es denn jetzt um diese Uhrzeit?
2:30, stimmt, okay, ist zu spät.
2:30 Uhr nachts. Naja, jedenfalls bin ich halt aufgestanden für diesen Podcast und jetzt bin ich noch nicht ganz, ich habe noch keinen Kaffee gehabt und nichts. Ich bin noch ein bisschen. Naja, egal.
Auf ja. jeden Fall.
Genau, dort Taipei im Norden, dann Taroku-Schlucht, dann mit dem Rad jetzt hierher und das ist jetzt eigentlich auch schon, das war es dann schon. Also es sind meine 2 Wochen in Taiwan sind jetzt bald vorbei und ich bin am Dienstag fliege ich weiter zurück nach Thailand.
Nach Thailand dann wieder?
Genau.
Okay, und dann machst du da noch ein bisschen Urlaub oder wie?
Und hab da noch 2 Wochen dann wieder, ja.
Wow, okay. Das klingt ziemlich geil.
Genau. Ja.
Wie war es in Hongkong?
Hongkong war auch total geil. Ich habe dort halt die ganze Zeit auch im Hostel verbracht, also nur an einer Stelle, Hongkong, und habe dann, ja, an einem Tag habe ich mir dann so Hongkong erlatscht, bin dann halt einmal komplett so durchgelatscht und hoch auf so eine, also Hongkong liegt so am Hang, ne? Am Hang von so einem Berg und
okay.
Man kann da ziemlich weit hoch in diesen Berg und das immer noch weiter besiedelt und immer noch weiter besiedelt. Bis nach ganz oben, wo dann halt irgendwie, wo du denkst, okay, jetzt bin ich hier wirklich schon am Bergsteigen und dann kommst du raus und dann ist da eine große Shopping Mall.
Okay.
Dann kannst du nach deinem Bergsteigritt erst mal schön bei Burger King was essen. Na egal, auf jeden Fall, Hongkong war auch total super. Also, Hongkong war, es ist wirklich so, verglichen, sag ich mal, mit Taipei relativ schäbig so. Es hat so, aber so richtig diesen Großstadt-Shabby-Look, aber mit dieser speziellen asiatische Note. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, von der Architektur her, ja. Und von diesen engen Gassen her und dieses, und überall hängt alles draußen und Leute hängen so Sachen raus.
Draußen.
Und so. Ja, draußen. Und das ist irgendwie, es hat mich sehr an New York erinnert auch.
Mhm.
Also auch gerade was diese Schäbigkeit angeht. Also auf so eine positive Art. Und andererseits war es aber auch dann, vielleicht wenn du in New York in Chinatown bist, ne, ist das dann ziemlich ähnlich.
Also meinst du mit Schäbigkeit, meinst du so diesen Großstadtcharme, also dieses nicht so perfekt sauber, sondern einfach so ein bisschen, jetzt nicht ganz super edel, aber halt so, dass man...
Und diese verrußten Wände halt überall, ne? Oh, also das alles ist so dunkel verfärbt, verrußt irgendwie. Also kennst du vielleicht irgendwie.
Ja.
Naja.
Als Ossi kennt man das.
Genau. Also das ist so Hongkong. Ja, also Hongkong war schon echt irgendwie eine faszinierende Großstadt. Das war mal so, das war so ein richtiges Erlebnis, so asiatische Großstadt, fand ich.
Also ich kenne aus...
Wobei es natürlich fürs völlig anderes ist als China natürlich. Ne? Aber
aber in China warst du gar nicht, ne?
In China war ich nicht, ne.
Aber Hongkong, also ich meine, so was man immer so im Kopf hat, sind halt so diese Großstadtschluchten, das gar nicht mal so sehr, aber diese Skyline und davor das Meer, das kenne ich
ja,
auch so geil. Relativ stark.
Mhm.
Dass das so bergig ist, war mir gar nicht bewusst. Und dann, und dann natürlich jetzt, aber da werden wir sicher gleich noch kommen auf Occupy.
Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein ziemlich steiler Hang, der dann halt abflacht und dann halt direkt vor eine Bucht führt. Also Hongkong ist nicht direkt sozusagen am Meer, sondern so eine Bucht. Ne? Also
mhm.
man blickt nicht aufs weite Meer hinaus,
ach sondern so.
Man ist in so einer Bucht. Und Hongkong ist auf zwei Seiten sozusagen dieser Bucht.
Sozusagen die Bay Area.
Ja, genau. Es ist ein bisschen, es ist vielleicht eher so wie New York. So,
ja. Ne?
Auch, ach, tatsächlich so New York ist ja auch sozusagen auf zwei Seiten. So Manhattan, hast du da in der Mitte die Insel Manhattan und dann hast du halt dann nochmal die Long Island, wo dann halt der Großteil von Brooklyn drauf ist, wo dann halt Brooklyn drauf ist und so. Vergleichbar etwa, ja. Und du hast dann sozusagen diese zwei Teile, die halt auf der jeweiligen einen Seite der Bucht sind. Ja. Und Hongkong war spannend auf jeden Fall. Ich war dann auch bei den Protest Camps, da ist ja immer noch,
genau.
Sind ja immer noch dort Occupy Central unterwegs, Umbrella Movement nennen sie sich. Und war dann ein paar Mal dort auf verschiedenen Camps und hab dort auch unsere Podcast-Gästin Whitey Chan getroffen.
Ach, zufällig.
Ja, nee, wir hatten uns schon so ein bisschen so verabredet, dass sie halt auch dorthin kommt.
Okay.
Blöderweise hatte sie dann aber gar nicht so viel Zeit, weil sie dann halt dann doch irgendwie kurzzeitig noch so eine Debate Club Challenge von der Hongkonger Uni irgendwie mitgemacht hat oder so als Jurorin mitgemacht hat. Und dann war sie die ganze Zeit dort in Hongkong an der Uni und hatte kaum Zeit, aber wir waren dann auch einmal unterwegs und haben uns dann ein bisschen mit den Leuten da von den Protestcamps unterhalten und so. Das war ganz spannend.
Wie unterhält man sich mit denen? Sprechen die gut Englisch oder?
Ja, ich glaube, wir haben uns. Ich weiß gar nicht, ob wir uns auf Englisch. Das Problem ist halt, Hongkong sprechen die Leute nicht Mandarin. Also Whitey Chan, aka Katharin, kann ja schon durchaus Mandarin reden.
Also Mandarin ist dieses Hochchinesisch, ne?
Genau, so dieses Hochchinesisch, kann man vielleicht sagen. Also das, was in den größten Teilen Chinas gesprochen wird. Übrigens auch in Taiwan gesprochen wird.
Ah.
Aber ausgerechnet in Hongkong sprechen sie Kantonesisch. Das ist nochmal so eine völlig andere Sprache.
Okay.
Ja.
Ist das aber dieselbe Schriftsprache oder ist das, also wird es genauso geschrieben oder wie, also weil man kennt ja so die chinesischen Schriftzeichen, sind das alles dieselben oder gibt es da große Unterschiede und wir wissen das bloß hier nicht oder ich weiß das nicht?
Also es gibt da sozusagen zwei Systeme und das eine ist das alte System, sag ich mal das traditionelle und das ist hier in Taiwan als auch in Hongkong wird die traditionelle Schrift, chinesische Schrift verwendet.
Mhm.
In China selbst gab es eine Reform, die Schriftzeichen vereinfacht hat, und zwar nach der Kulturrevolution.
Ach, ist das dieses Simplified Chinese?
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es Simplified Chinese ist, aber es ist auf jeden Fall, die Schriftzeichen sind weniger komplex.
Ah, okay.
Sondern einfacher und da gab es sozusagen so eine Schriftreform. Aber Aber im Endeffekt sind das beides chinesische Schreibweisen und die werden, ja.
Also die werden offensichtlich auch sowohl in, hast ja quasi indirekt beantwortet, in dem Bereich verwendet, wo Kantonesisch gesprochen wird, als auch da, wo Mandarin gesprochen wird.
Genau, also das ist halt sozusagen völlig voneinander unabhängig und kann miteinander frei rekombiniert werden. Also du kannst Kantonesisch sprechen und in chinesischen, in altchinesischen als auch in neuchinesischen Schriftzeichen das auch ausdrücken. Ne, also es ist halt keine phonetische Schrift, muss man dazu sagen. Das ist halt, wir sind ja gewohnt, dass Schrift sich an der Sprache orientiert,
ja. Ne,
an den Lauten orientiert. Das ist eine phonetische Sprache, die wir haben, also Schrift, die wir haben. Und die haben ja mehr so eine symbolische, bildliche Schrift.
Ah, okay. Ja, okay. Und deshalb, ich habe nämlich mal gehört, dass Japan, also das geschriebene Japanisch vom geschriebenen Chinesisch jetzt auch nicht so weit weg ist. Ich habe mich immer gewundert, wie das eigentlich geht. Aber okay,
Japaner haben ziemlich viele chinesische Schriftzeichen importiert, soweit ich weiß.
Ah, okay.
Deswegen ist das auch nicht so weit weg. Ja.
Das heißt, Taiwanesen und Hongkongnesen können sich per Mail können sie sich austauschen, aber nicht per Wort.
Genau.
Krass.
Taiwanesen und die wiederum können sich dann als die Taiwanesen können wiederum mit den Chinesen sehr gut reden, ja, und mit den Kantonesen nicht.
Es stimmt.
Und wenn sie
Chinesen dafür nicht alles lesen, was die
genau, und
Taiwanesen
schreiben.
Genau,
und Chinesen können tatsächlich nicht alles lesen, was die Taiwanesen schreiben.
Ja. Halt
also Katharine meinte, sie hätte wirklich Probleme, die in Hongkong zum Beispiel die Schrift zu lesen, weil es halt
wow.
Die alte, weil es halt die traditionelle Schriftzeichen sind. Ne?
Okay, aber sie kann so, sie kann es erahnen. Vereinfachten
kennt. Wahrscheinlich kann sie vieles erahnen. Was ich auf jeden Fall sehr viel mehr als ich, ja.
Ja, okay. Und wie war das für dich? Du hast es ja irgendwann mal geschrieben, dass du, als du in Taiwan warst, dass du so irgendwie, ich habe irgendwie so einen Tweet gelesen so und dass du plötzlich so dich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden hast, weil selbst die Zeichen nicht mehr stimmen.
Ja, das Problem ist halt, es gibt dann noch tatsächlich mehrere Formen, wie man in lateinischen Schrift, also es gibt halt tatsächlich durchaus sozusagen Prozesse, mit denen man chinesische Schriftzeichen wiederum in, also oder chinesische Worte in lateinisch geschriebene Worte übersetzt. Ja.
Mhm.
Und tatsächlich ist es sehr angenehm hier in Taiwan, dass fast bei allen Eigennamen auch immer sozusagen eine lateinische Variante darunter geschrieben wird.
Okay.
Wenn du zum Beispiel auf so Hinweisschilder für Städte oder Straßen oder so siehst du dann halt auch immer noch irgendwie lateinische Buchstaben.
Mhm.
Das Problem ist aber, es gibt nicht eine zertifizierte Art, das zu tun.
Ach, scheiße.
Sondern mehrere. Du musst ja sehen, also sie orientieren sich dabei auch daran, dass sie, wenn sie ein chinesisches Wort in lateinische Schrift übertragen, dass sie tatsächlich sozusagen den phonetischen Charakter darin abwiegeln. Das ist sozusagen die Lautschrift.
Klar.
Im Grunde genommen, ja. Da gibt es dann aber auch unterschiedliche Aussprachen oder unterschiedliche Arten, wie man diese Aussprache dann halt aufschreibt. Und deswegen kann halt tatsächlich der Städtename, den du im Reiseführer liest, den kannst du dann plötzlich nicht auf Google Maps finden.
Ah.
Ja, weil der dann halt dann doch ein bisschen in einer anderen Variante anders geschrieben wird und die einen benutzen und die andere die anderen. So, ja? Und solche Geschichten. Das ist halt wirklich, wirklich Kacke. Und manchmal heißt es Taitong, manchmal heißt es Taitung. Ne? Und das ist halt nicht ganz klar. Manche Sachen werden mit CH geschrieben, manche mit X, also so wo die gleiche Lautsprache und so irgendwie. Und das ist dann halt, das kann dann halt sehr verwirrend sein, ne? Und dann musst du halt irgendwie gucken, wie du dich dann zurechtfindest. So, das ist dann manchmal mit Google Maps, normalerweise ist man mit Google Maps ja immer auf der richtigen Seite so und hier ist es aber dann trotzdem schwierig.
Ist merkwürdig, in wie vielen Reiseregionen das eigentlich so ist, dass die Sprache dann, also dass Orte keine eindeutigen Namen haben. Also wir sind es ja doch aus Deutschland gewohnt, dass eigentlich alles relativ eindeutige Namen hat, wobei uns fallen wahrscheinlich die Ausnahmen auch nicht so auf einfach.
Mhm.
Und ja, das finde ich, ist ja...
Die haben eindeutige Namen, nur nicht in lateinischen
Schriften. Ja, ich wollte jetzt sagen, in Spanien ist es so, auf La Palma zum Beispiel, dass Straßennamen haben teilweise 3 oder 4 Varianten, von denen Google Maps auch immer nur eine kennt. Beziehungsweise gibt es da sogar eine für Ortsnamen, da haben sozusagen, gab es mal Eingeborene oder gibt es nach wie vor in sehr kleiner Zahl. Und Ortsnamen sind teilweise in dieser eingeborenen Sprache, teilweise in auf Spanisch und die haben dann auch nichts miteinander zu tun. Also eigentlich jeder Ort mindestens 2 Namen da auf La Palma. Das ist echt krass. Mhm.
Ja. Ja, hier gibt es auch übrigens Eingeborene. Die nennt man Aborigines, interessanterweise.
Ah, okay.
Es gibt, glaube ich, also mehrere verschiedene Stämme, irgendwie 14 Stück oder so. Man muss sehen, Taiwan ist erst so, wie wir es kennen, also dieser Staat Taiwan. Also Taiwan ist ja eigentlich die Republik China.
Ja. Ja.
Wir hatten das schon mal im Podcast, als Whitey Chan da war, hat
genau.
Mal erklärt. Ist eigentlich die Republik China. Die nach der Kulturrevolution sind halt sind die oppositionellen Kräfte sind halt hier nach Taiwan gegangen, sozusagen geflohen vor den Kommunisten sozusagen. Und haben hier einen neuen Staat errichtet. Das heißt also, aus allen Regionen Chinas sind hier Chinesen hergekommen und haben hier sozusagen diesen Staat aufgemacht. Vorher waren die Japaner hier und hatten Taiwan besetzt. Ich glaube, so vom relativ am Anfang des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und relativ kurz danach kam dann ja schon die Kulturrevolution, dann kamen die Chinesen und die haben dann hier alles umgekrempelt. Aber es gibt tatsächlich eine eingeborene Bevölkerung, die hier sozusagen als Minderheit lebt und halt tatsächlich, wie das oft so ist, ne, irgendwie dann halt auch eher so ein bisschen an den Rand gedrängt lebt. So, ich war jetzt gerade, ich bin hier gerade in Taitung, bin ich ja in meinem Hostel und dieses Hostel wird von einer Eingeborenen betrieben. Ganz interessant ist. Und gerade hier unten im Süden sozusagen, dort sind die meisten von den Aborigines im Südosten so, wo sie sich sozusagen mehr oder weniger zurückgezogen haben.
Sehen die auch anders aus? Oder also sieht man ihnen das an, dass sie quasi Eingeborenen sind?
Ich habe nicht genug von denen gesehen, dass ich das beurteilen kann.
Ah, okay.
Ich würde aber tatsächlich so auf den ersten Blick sagen, wenn man da bei der Hostelbetreiberin hier, dass sie schon nicht ganz chinesisch aussieht.
Okay.
Das ist halt auch, das ist natürlich, das ist jetzt aber wirklich nicht, würde ich jetzt nicht das würde ich jetzt nicht sagen,
pauschalisieren wollen.
So pauschalisieren wollen,
genau. Okay.
Also dafür weiß ich zu wenig. Und aber es gibt natürlich auch bei den Chinesen eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten des Aussehens.
Klar, was mich jetzt interessiert hat, gibt es da quasi dann auch so auf Taiwan so einen Rassismus gegen diese Eingeborenen oder gab es den oder?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also habe ich nicht das Gefühl.
Okay.
Ich glaube, dazu sollte ich mir wissen. Also ich weiß es einfach nicht. Was aber interessant ist, ich hatte vorhin gesagt, dass es hier keine Kriminalität gibt. Ne? Mhm. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass hier so ein extrem hoher Standard an Umgang miteinander existiert. Ich habe das Gefühl, dass alle Leute nicht nur zu mir freundlich sind, weil ich jetzt ein Tourist bin. Ich glaube, es gibt nochmal so eine obwohl es natürlich durchaus vielleicht nochmal eine spezielle Freundlichkeit gegenüber Touristen gibt, glaube ich aber, dass wirklich die Freundlichkeit in der Gesellschaft sehr tief verankert ist. Also beispielsweise, wenn ich mir anschaue, was die für einen Aufwand betreiben, um Behinderte zu integrieren, das ist wirklich unglaublich. Ne? Also es gibt hier praktisch nichts, was jetzt nicht irgendwie accessible wäre, für Rollstuhlfahrer. Und ich habe das ein paar Mal miterlebt, wie plötzlich so ein Rollstuhlfahrer in Taipei in eine U-Bahn wollte. Ne? Mhm. Da ist das dann halt so, dass der tatsächlich einen eigenen von der TRR-Gesellschaft, also von der Metro-Gesellschaft dort, bereitgestellten Menschen bekommt. Der schiebt ihn dann in den Zug und begleitet ihn die ganze Zeit und schiebt ihn dort wieder raus und so weiter und so fort. Und also das ist halt wirklich ein anderer Schnack. So, ja.
Okay.
Und wenn irgendwo, sag ich mal, ältere Leute reinkommen, dann findet sich, dann steht immer die halbe U-Bahn auf und bietet ihnen den Platz an. Ja?
Also es gibt so sozusagen sehr großen Respekt gegenüber älteren Menschen
und Behinderten und überhaupt im Umgang und sozusagen, also ich habe das Gefühl, dass wirklich hier so ein sehr, sehr viel höheres Maß an Freundlichkeit tatsächlich, einfach an Freundlichkeit existiert.
Ja, das ist irgendwie so mein Eindruck. Je länger man weg ist aus Berlin, desto mehr stellt man, oder aus Deutschland, desto mehr stellt man fest, dass der Rest der Welt doch zumindest großteils sehr viel freundlicher ist.
Machst du auch diese Erfahrung in San Francisco?
Oh Gott, das ist ja unfassbar. Mein Mentor, also man kriegt ja quasi für seine erste Zeit bei Facebook, kriegt man ja jemanden zugewiesen, der sich um einen kümmert so ein bisschen. Und der ihn fragt, wie es einem so ein bisschen geht. Und der meinte neulich so, ja, also die New Yorker, die sind so ein bisschen kühl. Die Texaner sind netter, viel netter, als man denken würde. Die sind eigentlich sehr, sehr gastfreundlich und so. Und die Kalifornier, they are hugging you. Also es ist wirklich so dieses, so man ist sofort immer, also vielleicht ja. Nicht ganz so, aber also sie wird einem nicht... Obwohl, selbst das, wenn man, ich glaube, wenn man am Straßenrand steht mit einer Karte und nicht wüsste, wohin, dann würde man von alleine Menschen finden, die einen ansprechen.
Ja, genau,
und
das passiert dann hier auch. Sowas. Das passiert hier auch, ja. Das Geile ist, ne, die sagen dann nicht nur, ich helfe dir hier mit der Karte und sag dir, sondern pass auf, ich habe gerade Zeit, ich komme mal mit und helfe dir dabei.
Oh, cool. Das
ist wirklich so, ja. Also, ich kam hier in Taiwan, in Taipei an, am Flughafen. War völlig lost, ja, und dachte so, okay, wie komme ich jetzt nach Taipei rein, und hatte keinen Plan. Und dann war da halt irgendwie so Busse, standen da draußen vom Flughafen, und dann habe ich einfach so ein Mädel angesprochen, habe gesagt so, hey, do you speak English and how do you come to Taipei und so. And that is bus, go to Taipei, und dann sagte sie, ja, brauchst halt ein Ticket, und dann zeigte sie mir, wo ich ein Ticket kriegen kann, und dann bin ich da losgestackst so, und dann habe ich gar nicht gemerkt, die ist einfach mitgekommen.
Okay, cool.
Und dann stand sie neben mir, als ich das Ticket haben wollte, dann erklärt sie dem, welches Ticket ich brauche, und dann sind wir halt irgendwie mit dem Bus gefahren, dann mussten wir einmal umsteigen, mit ein Zugticket kaufen, das hat sie auch für mich gemacht, dann sind wir mit dem Zug gefahren, und dann hat sie mir ein bisschen Taipei erklärt, dann hat sie mich gefragt, wo ich wohne, dann habe ich ihr das Hotel gezeigt, wo ich hin wollte, und dann ist sie mit mir ausgestiegen dort, wo ich aussteigen musste, und dann ist sie mit mir zum Hotel gekommen und hat dann tatsächlich mir geholfen, dann einzuchecken und so weiter und so fort, und habe jetzt immer noch die ganze Zeit Kontakt per Facebook mit ihr, und sie schreibt mich immer dauernd an, irgendwie, ob jetzt alles okay ist und so weiter und so fort und ob ich zurechtkomme, und es ist so unglaublich.
Wow, das ist echt, das klingt echt krass.
Ja. Naja, echt super nett. Aber ich habe auch so ähnliche Erfahrungen schon mehrmals gemacht. Also es ist schon abgefahren. Ja, zurück zu Kalifornien. Also ich war ja auch mal in Kalifornien, schon lange her. Und ich hatte damals das Gefühl, es ist halt so eine Überfreundlichkeit. So, yeah!
Naja, so ein bisschen.
Yeah, it's so nice to meet you. Also ich fand das ein bisschen drüber teilweise.
Ja, das vergeht mit der Zeit. Also das ist okay.
Man gewöhnt sich dran.
Man gewöhnt sich dran. Ich glaube, ja, das ist wenn man du bist ja damals wahrscheinlich aus Hannover gekommen. Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass hier die Menschen tendenziell, also wobei man muss jetzt sagen, so in den Geschäften und so, die Verkäufer, die sind zwar alle nett und sowas, aber das ist jetzt nicht übertrieben. Also das ist, aber so, naja, ansonsten bin ich
Can I help you?
Ansonsten bin ich ja nur bei Facebook, und da sind die Leute alle sehr nett. Ich bin gestern, bin ich mal mit dem Rad hier ein bisschen in die Berge, ist jetzt Blödsinn. Eigentlich wollte ich nur einen kleinen Ausflug, weil ich hier so ein bisschen den Lagerkoller kriege in meiner kleinen Wohnung. Ich bin ja nun hier in Menlo Park, was ungefähr so weltstädtisch ist, wie es klingt.
Okay.
Also es ist so, ich freue mich schon sehr auf das Essen in San Francisco, weil hier gibt es nichts Tolles. Also es ist nicht so, dass es gar nichts geben würde. Es gibt halt Redwood City nebenan, und in der anderen Richtung ist Palo Alto, und das ist beides schon, das ist schon alles okay. Das Problem ist, ich habe ja...
Wir müssen später nochmal über das Essen in Taiwan reden.
Okay, also ich schreibe mir hier alles auf.
Okay.
Essen in Taiwan. Das ist alles jetzt nicht so irre weit weg, aber es sind halt jeweils irgendwie in jede Richtung 2 Meilen, also es sind so irgendwie schon 3,5 Kilometer oder sowas. Und jetzt bloß, um irgendwie schnell irgendwo was essen zu gehen, habe ich da auch keinen Bock, diese Strecken zu fahren mit dem Rad. Mit dem Auto wäre das sicherlich kein großes Problem. Ja, und dann ist man hier halt so auf das direkt Umliegende angewiesen und das ist so eher so ein bisschen, naja. Und darum dachte ich gestern, fahre ich mal zu so einem Park. Ist ja auch nur 11 Kilometer weit weg. Dann war ich da, das war allerdings ganz schön, das war so dann schon an den Berg hängen, also es geht ja hier, die Bay kann man sich ja so, weiß nicht, kennt man das? Also auf der einen Seite ist der Pazifik, ich fange mal von da an, dann geht's so kurz hoch ins Gebirge, also so ein bisschen wird's bergig, keine Ahnung, so auf 300, 400 Meter vielleicht hoch und dann geht's halt hier wieder runter in die Bay rein und ich bin jetzt hier quasi so auf normal Null und da ist halt, und hier unten ist auch mehr oder weniger alles zugebaut. Also hier ist genau das, was du gerade beschrieben hast von Taiwan, da von der Ostseite sozusagen, halt diese amerikanischen Vorstädte, die so ineinander übergehen. Also man kriegt das teilweise wirklich nicht mal mit. Und das sind auch unfassbar kleine Orte. Also gestern stand ich dann plötzlich vor einem Ortseingangsschild. Also mitten in einer Straße einfach. So links, rechts Häuser. Du hast
wirklich. Aber jeder dieser Orte hat doch bestimmt irgendwie ein großes Silicon Valley Mega-Unternehmen.
Noch nicht. Ich glaube, daran arbeiten sie noch. Aber es ist, wenn, dann sieht man die ja auch. Das ist halt wirklich so. Hier sind sie alle. Hier ist wirklich alles los. Das ist ja, und dann bin ich halt in diesen kleinen Park gefahren und dachte ich so, naja, ist da so ein Park, kann man sich vielleicht ein bisschen hinlegen, ein bisschen in die Sonne, in die Herbstsonne legen. Aber nee, das war dann eher so Gebirgspark. Also es war dann, das war dann, da hat man eigentlich hin und wieder mal einen ziemlich schönen Blick über die Stadt, also hier über die Bay Area gehabt und so. Jetzt nicht ganz so schön wie in anderen Regionen, aber schon echt ganz schick. Und ein Schild, das habe ich zum Glück erst gesehen, als ich rauskam aus dem Park, das warnte vor Mountain Lions, vor dem man so ein bisschen Acht nehmen sollte.
Und ja, ich bin auch froh, dass wir jetzt das mit dem Mountain Lion endlich überwunden haben und wir jetzt Yosemite auf dem Rechner haben.
Mountain Lions gelten ja, den höre ich zum ersten Mal, diesen. Mountain Lions gelten ja immer so als, hey, das sind ja so größere Katzen, das, da wollen wir doch keine Angst vor zu haben. Ich habe gehört, die wären wohl problemlos 200 Kilo schwer. Okay. Und sie sind bekannt dafür, dass sie einen durchaus sehr plötzlich einfach angreifen. Und ich glaube, dann hat man nicht mehr viel zu sagen. Also wenn man einen sieht, dann sollte man schon auch aus purem Eigeninteresse eher Distanz wahren und so. Also, und die Warnschilder waren auch sehr, sehr eindrücklich, muss man sagen. Und wenn du Kinder dabei hast, dann nimm die an dich und bla 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 und probier möglichst groß zu wirken und weiß der Teufel was. Ja, da war ich gestern. Ja, was mit den Unternehmen. Neulich habe ich hier so einen Artikel, eigentlich war es ein Nachruf. Das war sehr schön gemacht. Ich glaube, der ging auch rum in der Blogosphäre. Ich habe ihn leider nicht notiert für die Sendung. Vielleicht finde ich ihn noch. Und zwar hat jemand einen Nachruf für einen Freund, der gestorben ist, geschrieben. Also Freund / Ersatzvater oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Und der ihn für Technik begeistert hat. Und diese ganze Geschichte hat er verbunden über diese, also indem er diese Freundschaft erzählt hat, hat er dazu nebenbei die Geschichte des PCs oder dieser ganzen Computerentwicklung gerade hier in dieser Gegend auch nochmal erzählt. Und dann habe ich halt diesen Artikel gelesen, ich suche den nochmal raus, weil der ist wirklich sehr lesenswert. Einfach schön geschrieben und man lernt eine Menge dabei. Und dann war da nochmal so als Bild drinne zur Einladung vom Homebrew Computer Club. Und jetzt muss man vielleicht dazu wissen, Homebrew Computer Club, das ist glaube ich der, wo sich Voss und ich weiß nicht, ob sie sich da kennengelernt haben und Steve Jobs, auf jeden Fall ist da die Idee entstanden für den Apple I und die ganze PC-Revolution hat da quasi angefangen. Und darunter stand so. Die haben
sich vorher kennengelernt.
Ja, die haben sich vorher kennengelernt. Aber auf jeden Fall, also dieser Homebrew Computer Club war ein total wichtiges Element innerhalb dieser ganzen Entstehung der ersten Computer oder der ersten PCs. Und dann stand da unten drin, ja, war das quasi halt die Einladung. Und dann, ja, und kommt vorbei in der 18th Avenue in Menlo Park. Was? 18th? Ich bin hier in der 8th Avenue, also in der 8. Die 18. Und dann habe ich mal geguckt, mit dem Rad sind es wirklich 5 Minuten. Von hier bis zu diesem Haus, wo alles angefangen hat. Und das ist was mich, ich glaube, das habe ich schon beim letzten Mal erzählt, aber was mich tatsächlich nach wie vor sehr nachhaltig beeindruckt. Immer wieder passiert einem das, dass man Leute trifft, die, oder dass man plötzlich selber die Person ist. Also das ist mir jetzt auch passiert. Neulich kam mir die Nachbarin an, beziehungsweise ich habe die auf der Straße getroffen. Und ihr, hey Max, du arbeitest doch bei Facebook. Ich so, ja klar, sag mal, hier ein Freund von mir, der hat da ein Problem, dessen Account ist gesperrt worden, kannst du da mal und jetzt ist das und das passiert, kannst du das, ja klar, kann ich mich mal drum kümmern und plötzlich bin ich so für einige Leute diese Person, die, hey, du bist doch bei Facebook, kümmere dich doch mal darum. Und ja, das ist nach wie vor sehr, sehr merkwürdig.
Ja, du bist jetzt irgendwie so, ja, du bist, also wenn das Universum einen heißen Punkt hat, dann bist du in dessen Auge.
Also zumindest, wenn es um IT geht, dann auf jeden Fall.
Ja.
Und ich finde das.
Es geht alles um IT.
Ja, es gibt hoffentlich noch andere Themen, aber das ist, ja, das stimmt schon so ein bisschen. Und ansonsten, was habe ich sonst noch? Ansonsten mache ich gar nicht so viel im Augenblick. Ich bin auch dabei, bin immer noch im Bootcamp. Also Bootcamp hatte ich ja schon beim letzten Mal erzählt. Das ist ja dieser Bereich, wo man quasi darauf vorbereitet wird. Wollte eigentlich bis Freitag mir ein Team ausgesucht haben, weil das ist ja jetzt quasi, wird mir überlassen, woran ich arbeiten möchte. Mhm. Und habe jetzt aber erstmal diese Entscheidung auf Ende, also nächsten Freitag, dann kommenden Freitag verschoben, weil.
Was steht denn in der engeren Auswahl?
Oh Gott, teilweise kann ich es leider nicht erzählen.
Okay. Geheimprojekt A, Geheimprojekt B oder Geheimprojekt C?
Ja, klar. Also das ist. Also ich hätte ja schon gerne irgendwie ein kleineres Projekt, was noch relativ am Anfang steht. Und da, die sind nun mal alle nicht der Öffentlichkeit bekannt und sollen es auch nicht werden. Ansonsten, das kann ich vielleicht erzählen, was auf jeden Fall mit in der engeren Wahl ist, ist das Videoteam. Also sozusagen die Videos in der Facebook-App besser zu machen. Und was noch, das Messenger-Team klang sehr, sehr spannend. Das war, und also es sind sowohl sehr große Teams, die ich sehr spannend fand, als auch total kleine Teams, die ich sehr spannend fand. Und ich muss jetzt für mich rauskriegen und entscheiden, was ich machen will. Und wahrscheinlich wird es am Ende so sein, man wird mit seiner Entscheidung eigentlich sehr glücklich sein, aber man wird sich die ganze Zeit denken, wenn ich jetzt zu einem der anderen Teams gegangen wäre, wäre ich dann vielleicht glücklicher.
Wie das immer so ist.
Wie das immer so ist. Aber das ist sehr, sehr spannend. Und darum habe ich jetzt erstmal beschlossen, weil ich mich zwischen diesen 3, 4 Teams, die ich im Augenblick habe, nicht entscheiden kann, gucke ich mir nächste Woche nochmal 2, 3 andere Teams an, damit ich mich noch weniger entscheiden kann. Und aber das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, also das auch so zu erleben. So dieses, am Anfang fiel mir das relativ schwer, weil so auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, ich möchte gerne in eurem Team arbeiten, wie sieht das denn aus? Und so, und mich da so zu verkaufen, ist jetzt nicht unbedingt meine große Stärke. Was auch gar nicht notwendig war, mich da großartig zu verkaufen, weil die Menschen, weil die ja ein Interesse daran haben, dass ihre Teams wachsen meistens. Und wenn jemand kommt, der sich nicht total doof anstellt, dann sind die, glaube ich, immer glücklich, jemanden zu haben. Und das ist echt, das ist sehr, also ist ein extremes Luxusproblem, was ich gerade habe, aber ist trotzdem ein bisschen ein Problem. Ansonsten, ja,
geil. Das
mache ich so die ganze Zeit über. Ansonsten, die erste Änderung von mir an der Facebook-App, die dürfte, glaube ich, in ein paar Wochen rollen.
Okay.
Winzig Kleinigkeit, also wirklich alberne Kleinigkeit.
Machst du eine Überraschung draus oder werden
wir? Ich habe die Farbe geändert. Ich habe mir gedacht, dieses Blau, das geht nicht mehr. Ich ändere mal die Farbe.
Alles mit Rot jetzt.
Alle Rot. StudiVZ Rot. Mal umgekehrt. No.
Das CSS von StudiVZ eingebunden. Genau. Das wäre doch mal geile Trollaktion.
Dann bricht wahrscheinlich der Server zusammen, falls da überhaupt noch einer läuft. Ja, es ist wirklich so eine totale Kleinigkeit, dass es zu viel Aufwand wäre, überhaupt zu erklären, was es ist. Also es ist jetzt wirklich, ich habe einen Button ein bisschen verschoben. Also es ist dann halt sozusagen, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt und sowas. Wie ist das daran zu arbeiten und so. Und ich glaube auch ein bisschen so die Hemmschwelle zu reduzieren, dass man sozusagen, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, nehmen wir mal an, ich arbeite jetzt irgendwo ein paar Wochen oder Monate oder ein halbes Jahr an irgendeinem Feature und Und das würde dann rollen, dann könnte ich ja ungefähr 3 Wochen lang nicht schlafen deswegen, weil oh Gott, was passiert da jetzt und sowas. Und darum so dieses, hier guck mal, hier hast du schon mal an einer Kleinigkeit geübt, wie das ist, sowas live zu stellen, beziehungsweise wenn das dann in der eigentlichen App shippt, dann gewöhnt man sich da schon mal an diesen Prozess so ein bisschen. Und das finde ich, das macht nach wie vor sehr Spaß, sehr viel Spaß. Ist ein bisschen einsam gerade hier, hoffe, dass Diana bald kommt und dann wird das alles besser. Ansonsten habe ich mich durch die diversen Videodienste hier durchgeklickt, die es so gibt. Oder nicht? Nee. Es gibt mehr als Netflix, ja. Ich habe mich nicht, also durch alle nicht. Ich habe mir einen Fernseher.
Ernsthafte Konkurrenz, meine ich.
Das kann ich ja mal ein bisschen kurz erzählen. Also ich habe mir hier, ich habe mir einen Fernseher gekauft. Ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich ja mal furchtbar über LG-Fernseher geschimpft habe, aber jetzt habe ich mir einen LG-Fernseher gekauft. Weil auf LG-Fernseher gibt es Modelle mit WebOS drauf und ich war früher so ein großer Freund von WebOS und habe gedacht, okay, dann erweise ich Ihnen die Ehre, indem ich mir mein erstes WebOS-Gerät kaufe. Also WebOS war dieses, bei dieser...
Ja, von Palm, ne?
Von Palm, dieses Betriebssystem mit der großen Wendung. Ich kenne mittlerweile einen ehemaligen Manager von...
Eine ziemlich geile Idee gewesen, aber leider keine Attraktion bekommen, ne?
Na, die haben halt sozusagen das gleiche, so ein iPhone OS quasi gemacht mit Web-Technologien, was am Anfang ein bisschen langsam war und sowas. Und sind dann, ich glaube, das war gar nicht so sehr das große Problem. Denn ein großes Problem war, die sind dann von HP aufgekauft worden. Das war soweit noch kein Problem. Das war eigentlich sowas, was ihnen durchaus eine gute Chance hätte geben können, weil vorher standen sie Sekunden vor der Pleite und zwar ständig. Und sind dann aufgekauft worden und hatten dann plötzlich Spielraum und konnten dann ein Tablet entwickeln und weiß der Teufel was alles. Und dann kam hier, ich glaube Leo Apotheker hieß er, wieso kann ich mir ausgerechnet dessen Namen merken? Naja, der ist dann der neue Chef, ein Deutscher von HP geworden und wollte aus HP plötzlich so ein neues SAP machen. Und hat die...
Was die Deutschen halt können, ne?
Was die Deutschen halt können. Und hat die PC... Abteilung gesagt, dass die eingestellt wird und hat bei der Gelegenheit auch WebOS mitgekillt und diese Abteilung eingeschläfert. Und dann ist der wieder aus dem Amt vertrieben worden, weil so, das geht jetzt wirklich nicht. Und dann haben sie die PC-Abteilung wieder aufgemacht oder beziehungsweise nicht geschlossen. Aber WebOS ist dann doch unter die Räder gekommen und ist dann von LG aufgekauft worden, um in Fernseher eingebaut zu werden. Und das ist wohl auch nur, hat auch nur so mittelgut funktioniert.
Also diese armen WebOS-Entwickler-Leute, die müssen sich ja auch echt bescheuert vorkommen.
Die können
hin und her geschubst und dann irgendwie, na, du bist tot und dann doch nicht, aber jetzt vielleicht, mach doch mal Fernseher.
Also ich meine, dieses Fernseher, das finde ich ja gar nicht so schlecht, aber ich habe so neulich so die Geschichte davon gelesen, wie das so lief. Also und zwar LG halt so südkoreanisches Unternehmen, halt ganz anders als diese Unternehmen hier funktionieren. Also sehr mehr mit Timelines und Hierarchien und man widerspricht sich nicht und darf bestimmte Sachen einfach nicht machen und so. Und haben dann so in diesem Artikel ging es dann halt so ein bisschen darum, wie ist eigentlich dieser Fernseher so geworden, wie er ist? Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das ging halt darum, dass die WebOS-Typen, die hatten halt so ein Launcher, so ein Startmenü quasi, mit dem man die Apps auf dem Fernseher starten kann. Und das hat soweit funktioniert und dann hat LG gesagt, nein, 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 das können wir so auf gar keinen Fall machen, wir müssen einen eigenen Launcher bauen. Und dann haben sie angefangen, diesen eigenen Launcher zu bauen. Und bei LG ist es wohl so, dass innerhalb der Firma jeder Manager wird danach bemessen, wie viele Features hat er es geschafft, in ein Produkt reinzudrücken. Davon hängt ab, wie viel Bonus du kriegst und so weiter und
deswegen
so fort.
Deswegen sind die immer überladen.
Und deswegen wurde da dieser Launcher immer mehr überladen und überladen und überladen und quasi unbedienbar. Und dann kam es irgendwann mal zu dem Zeitpunkt, dass das Ganze jetzt ja langsam mal irgendwie auch mal gezeigt werden musste und geschippt werden musste. Und dann haben sie festgestellt, dass dieser Launcher auf dem Fernseher überhaupt nicht funktioniert und viel zu langsam ist. Und haben dann halt sozusagen, weil, oh Gott, was machen wir jetzt, was machen wir? Ah, wir haben ja noch diesen original WebOS-Launcher da drin, ne? Nehmen wir doch den. Und das haben sie dann im Endeffekt gemacht. Also sozusagen über viele, viele Umwege dann doch versehentlich, obwohl sie eigentlich wirklich was anderes sich vorgenommen hatten, versehentlich ein ganz gutes Produkt bei rausgekommen. Und so ähnlich fühlt sich dieser Fernseher an. Und ja, auf diesem Fernseher habe ich jetzt alles drauf. Da habe ich jetzt, also Netflix habe ich, probiere ich jetzt gerade. Ich habe, weil ich Amazon Prime, habe ich mir direkt einen Account auch gekauft, weil ich baue mir gerade ein neues Leben auf und beziehungsweise dann demnächst auch mit meiner Frau. Und wir werden wahrscheinlich sehr, sehr viel bei Amazon bestellen. Also lohnt sich so ein Amazon Prime-Account auch. Und da gehört ja auch so Videostreaming mit dazu. Und dann habe ich mir noch Hulu nochmal angeguckt. Und ja, Hulu, ja. Dieses Amazon-Video, das geht so. Das ist okayisch. Man kann, also die Videos funktionieren ganz gut. Auf dem Rechner ist es furchtbar, weil auf dem Rechner muss man nämlich Silverlight installieren und so. Und das ist wirklich ganz grottig. Die iPad-App ist erstaunlich gut von denen. Und die Fernseher-App hier, die sie auf dem Fernseher drauf haben, die ist so lala. Und dann dachte ich eigentlich so, Hulu gefällt mir eigentlich besser als Netflix, weil die haben nämlich auch diese ganzen Fernsehsendungen und sowas. Relativ aktuell. Oder sehr aktuell. Also meistens kannst du relativ viele Fernsehsendungen direkt am nächsten Tag gucken. Oder sofort, nachdem die Sendung gelaufen ist. Und das habe ich dann mal so ein Probeabo mir geschaltet, wo man so eine Woche kostenlos Hulu Plus kriegt. Und das war so schlimm, dass ich es noch am selben Tag wieder gekündigt habe, weil obwohl ich ja eigentlich relativ schnelles Internet habe und so, das ist eigentlich gar kein Problem, hat das die ganze Zeit gestottert und man muss irgendwie $7 im Monat zahlen und trotzdem kommt noch Werbung. Und zwar wirklich relativ häufig, so 4-5 Mal während einer 20-Minuten-Sendung und so penetrante Werbespots, darauf hatte ich dann überhaupt keinen Bock.
Was für $7 im Monat, das ist echt ganz schön nein.
Ja, wo ich, also ich weiß nicht, vielleicht
$7 im Monat, das ist schon echt viel, finde ich.
$7 im Monat? Nö, das ist also so. Also,
5 Euro halt, ne?
Also hier Netflix kostet, also gibt es auch ab $7, jetzt die Variante mit HD, die ich jetzt habe, kostet irgendwie $8. Also so, das kosten die ja alle.
Ja, aber dann macht man doch keine Werbung mehr dazwischen.
Ja, finde ich auch.
Du musst halt so gucken, wie viel das ist am Ende des Jahres, das ist halt eine Menge Geld, ne?
Naja, $7. Also 5 Euro im Monat finde ich jetzt auch wirklich nicht zu viel. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, mich bei 3 oder 4 Diensten anzumelden. Aber also wenn ich hier $40 im Monat für meinen Medienkonsum ausgebe oder für so Serienkonsum und Filmkonsum, dann finde ich, ist das absolut in Ordnung. Also das ist das insofern. Also die $7 tun mir nicht weh. Eher im Gegenteil, lasst mich $15 zahlen, aber dafür bitte keine Werbung. Dann hätte ich es wahrscheinlich sogar genommen. Was die halt haben.
Aber $10 und dann keine Werbung.
Ja, also Summe X und dafür keine Werbung hätte ich echt okay gefunden. Und Netflix ist so Instant Love. Also das ist wirklich so. Habe ich mir so einen Account geklickt, der jetzt so für einen Monat Probemonat ist. Und die Auswahl könnte ruhig ein bisschen besser sein, muss man leider sagen. Also es ist, gibt halt, also viele, die meisten Sachen, die du bei Hulu kriegst du nicht bei Netflix. Also irgendwie aktuelle Serien oder sowas. Kriegst halt viel so Netflix-exklusives Zeug. Also die Serien, okay, die man so kennt. So dieses ganze, also ich meine House of Cards und so diese ganzen Orange is the New Black und diese ganzen Serien gibt es hier halt alle. Es gibt einen ziemlich guten Back-Katalog an irgendwelchen alten Sachen. Also ich habe zum Beispiel angefangen, Scrum nochmal zu gucken. So ein paar alte Folgen. Und was halt ziemlich cool ist, ist das Interface der App. Also gerade das Fernsehinterface. Also es ist viel, viel, viel durchdachter als all die anderen. Da hat sich jemand richtig ein paar Gedanken drum gemacht und es läuft super flüssig. Und selbst wenn die Internetverbindung zwischendurch mal schlechter wird, dann wird das Bild halt kurz ein bisschen schlechter. Aber du merkst es wirklich, also es stottert eigentlich nie. Also ich habe wirklich nie erlebt, dass das bei Netflix irgendwie Probleme gab oder sowas. Ja, und jetzt gucke ich mich hier gerade so durch den, also sind auch tatsächlich viele so Dokumentationen dabei und sowas, also so Sachen, die man jetzt nicht unbedingt mit Netflix in Verbindung bringt. Also habe mir gerade so eine Dokumentation über sehr, sehr kleine, also über die Tiny House Movement, über das Tiny House Movement angeguckt.
Das ist ja Tiny House Movement?
Ja, das ist nämlich die, dass sich Leute jetzt teilweise gezwungenermaßen, teilweise, weil sie Spaß dran haben, sehr, sehr kleine Häuschen bauen, in denen sie dann leben. Also so in der Größe, so, naja, passt hinten auf einen Anhänger drauf, Häuser. Und so ein bisschen, also so, ja, teilweise Leute, die ja wirklich richtig in diesen Häusern leben, die ist halt sozusagen so ein Zurück zum Kleinen, weil halt in Amerika in der Dokumentation hat jemand das schöne Zitat gesagt, Americans, we love our houses like our food, big and cheap.
And their cars.
And their cars too, ja. Yeah. Also eigentlich alles. Eigentlich wird ja alles groß und billig
gemacht. Alles groß und billig.
Genau.
Alles groß und billig.
Ja. Und das führt natürlich, hier die Häuser, die sehen teilweise, also wenn ich hier so durch diese Gegenden fahre, das sind schon krasse Häuser teilweise. Also so mit auch so Einfahrten und weißt du, so wurde dann so.
Aber was sie halt einfach definitiv nicht haben, ist Platzprobleme.
Ne? Die Amerikaner?
Ja.
Ja, geh mal hier in diese Ecke hier. Also,
ja, okay, dort, also in einzelnen Regionen, aber im Grunde ist
es halt ein Großen und Ganzen Land. Ist es ein Riesenland, was noch weitgehend unerschlossen ist. Aber das ist halt so ein bisschen, also bei dem ist halt Krise. Das ist halt hier, das merkt man, das ist ein Dauerthema. Es gibt halt, also habe ich gestern so eine Dokumentation, die war auch sehr, auch wieder tiny. Also und zwar mit dem ehemaligen Reich heißt der, glaube ich. Dem ehemaligen Arbeitsminister unter Clinton, der halt kleinwüchsig ist und der sich vorgenommen hat oder der über das Problem der wachsenden Inequality hier in Amerika, die seit 30 Jahren oder seit über 30 Jahren sich hier ausbreitet und die dazu führt, dass es im Großen und Ganzen das Land immer reicher wird, aber halt bei der Mittelschicht davon immer weniger ankommt. Darum gibt es hier halt sehr viele Leute, die echte finanzielle Probleme haben. Also das merkst du daran, dass also wenn du Radio hörst zum Beispiel, sind sehr, sehr viele Werbespots für so, wie heißt das, Loan Credits? Nee, Loan, also so diese Kredite zu bizarren Kursen, die dir zu brutalen Zinsen, die dir über den Paycheck Loans heißen die, genau. Also die sozusagen eine kleine Summe vorstrecken sollst, du schaffst es nicht bis zum Ende des Monats, hier kriegst du einen Kredit für eine Woche oder irgendwie sowas. So diese Sachen, dafür gibt's relativ viel Werbung. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Werbung für Universitäten. Also so dieses, hey, du kannst dir deine Wohnung nicht mehr oder du willst dir das Leben finanzieren, Ausbildung. Mit Ausbildung wirst du es schaffen.
Education,
das ist auch ein teilweise ziemlich, ich glaube bei John Oliver in der Show war darüber mal vor kurzem ein Bericht, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Teilweise natürlich mit hehren Zielen, teilweise ist es aber auch, sind das halt irgendwelche Universitäten, die im Wesentlichen Drückerkolonnen rumschicken und den Leuten, so wie du früher ein Zeitungsabo, kriegst du halt jetzt ein Hochschulstudium aufgedrückt und bis dann, also es ist, was die Leute, also teilweise wirklich sehr komplett überflüssige Studiengänge, teilweise unter sehr, sehr schlechten Bedingungen, also du kriegst im Endeffekt wahrscheinlich einen Abschluss, der einfach nichts wert ist, weil halt die Unis so schlecht sind. Und du bist aber bis ans Ende deines Lebens verschuldet. Und Kredite, du kriegst relativ entspannten Kredit für so eine Ausbildung, weil es ist ja hier alles teuer. Den kriegst du relativ einfach, aber der hat komplett andere Regeln als normale Kredite haben. Also der ist pfändbar, selbst wenn andere normale Kredite nicht mehr pfändbar sind und solche Sachen. Also das ist das Ziel war es ursprünglich sicherlich ein durchaus hehres Ziel. Ich glaube damals unter Bush war das, also unter dem Bush, sozusagen, damit mehr Leute Ausbildung haben, dass man halt sozusagen, hey, die kriegen die Kredite nicht, um das Hochschulstudium zu bezahlen. Also mach mal hier die Regeln so, dass die besser kriegen. Und das führt jetzt dazu, dass die Leute wesentlich leichter einen Hochschulkredit kriegen, bei oftmals fragwürdigen Unis landen und dann bis ans Ende ihres Lebens verschuldet sind, weil sie halt weil sie den Kredit nicht mehr zurückzahlen können und auch keinen Job in dem entsprechenden Bereich kriegen. Also das ist, und in dem Rahmen gibt es halt auch dieses Tiny House Movement so ein bisschen, dass die Leute sowohl, weil sie gezwungen sind dazu, weil sie nicht das Geld haben für ein großes Haus, als auch, weil sie sagen, das ist umweltfreundlicher und ich bin unabhängiger und freier und halt auch so eine positive Grundstimmung dahinter steckt, dass die Leute offensichtlich gerne kleine Häuschen bauen. Und ich fand es sehr, sehr, sehr nett, weil es halt auch so eine, so ein Abschwören an die Überflussgesellschaft ist. So dieses immer kaufen, kaufen. Habe ich gerade gesagt, dass ich mir immer so einen Prime-Account gekauft habe, weil ich so viele Sachen kaufen will? Egal. Ja. Auf jeden Fall, wir bauen uns dann so ein Tiny House, bestellen das komplett bei Amazon und dann passt da gerade mal so der 42 Zoll Fernseher rein.
Du schau, ne? Ich bin jetzt seit 6 Wochen, oder ich bin ja insgesamt 6 Wochen unterwegs, das ist knapp 4 Wochen schon, und habe ja nichts anderes als einen relativ kleinen Rucksack mit meinen 7 Sachen. Also einer langen Hose, einer kurzen Hose, ein paar T-Shirts, mein Rechner, mein Telefon und so ein paar anderen Glöd. Mhm. Und ich lebe da für 6 Wochen und theoretisch könnte man diesen Zeitraum ins Unendliche skalieren. Ja?
Bist denn schon Sachen losgeworden? Also Sachen, wo du bei denen festgestellt hast, dass du dachtest, dass du sie bräuchtest, aber eigentlich gar nicht brauchst und sie darum nicht mehr mitgenommen hast?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte ein paar Sachen für Katharin mit, die ich ihr bringen wollte. Die habe ich aber sozusagen abgegeben, das war ja so geplant. Aber ansonsten, nö. Ich habe halt nur so ein paar unfreiwillig ein paar Dinge gegeben.
Zum Beispiel gerade meine.
Ich war jetzt gerade auf so einer Insel vor der Küste.
Genau, da wollte ich dich auch nochmal zu fragen.
Green Island, und da habe ich jetzt gerade meine Bürste vergessen.
Deine Bürste?
Ja, meine Bürste, jetzt habe ich keine Bürste, jetzt muss ich mir eine neue Bürste kaufen.
Deinen Tweets nach zu Ostern hast du da auch einen Großteil deines Mageninhalts verloren.
Bitte. Ja, oh ja, das war also die Hinfahrt auf diese Insel. Also du fährst halt über den Pazifik, ne?
Yeah.
Der Pazifik ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass das eine ruhige See sei. Mhm. Aber ich glaube gestern, also vorgestern, wo wir hingefahren sind, war das nochmal ein ganz anderer Schnack. Also das waren wirklich meterhohe Wellen und wirklich das ganze Boot. Alle Leute, die dort waren, haben gekotzt. Jeder hat gekotzt. Das ist halt auch wirklich so vorgesehen, das gibt sozusagen an allen Sitzen, gibt es dann sozusagen befestigt halt diese Kotztüten schon vorgedingt,
okay,
und überall Mülleimer, damit man die halt los wird und so.
Ach du Scheiße. Und dann stinkt das wahrscheinlich auch ganz furchtbar, oder?
Dafür hatte ich gar keinen Kopf, das wahrzunehmen, so im Arsch war ich. Also das war wirklich, wirklich schlimm. Also das war richtig krass. Also weißt du, du fährst dann halt durch so eine Welle und dann fällst du plötzlich metertief, fällt das Boot dann halt irgendwie.
Oh, okay.
Es ist halt so, das war was ganz anderes als alles, was ich je auf See miterlebt habe. Ich heiße zwar Seemann mit Nachnamen, aber das hat mich echt überfordert. Aber die Rückfahrt war dann für sehr viel besser. Also wir haben uns besser vorbereitet, wir haben da nichts gegessen, wir haben dann nochmal so extra so Seekrankheitspillen vorher genommen, so Pillen, die man vorher nehmen kann.
Yeah.
Davon haben wir gleich 2 genommen zur Sicherheit und dann haben wir noch ein paar Techniken angewendet, zum Beispiel, dass man halt einfach wirklich sich in die Mitte setzen und halt einfach wirklich Augen zumachen, nicht irgendwo hingucken oder wenn überhaupt irgendwo hingucken, einen festen Punkt fixieren, der sich nicht bewegt und so. Und dann ging das halt. Und ich glaube auch, bei der Rückfahrt war auch das Wetter nicht ganz so krass.
Ah, okay.
Der Wellengang war nicht ganz so krass.
Wollte ich gerade fragen. Und dann war das mehr ruhig.
Ja, aber es hat sich total gelohnt. Das, trotz wirklich der grauenhaften Hinfahrt, war diese Insel war wunderschön, Green Island, direkt vor Taitung. Eine Stunde Fahrt mit der Fähre halt.
Okay.
Kann man machen. Aber was ich noch sagen wollte, das Essen hier.
Ja, genau.
Also ich hatte erstmal waren meine Essenserfahrungen grundsätzlich sehr gut. Also in Thailand habe ich gut gegessen. In Hongkong habe ich nochmal gut gegessen. Das war nochmal ein bisschen vielfältiger. Gibt es geile Dimsum, also so Dumplings und sowas. Mhm. Irgendwie sehr geiles Essen überall. Du kannst in jedes Restaurant reingehen und schmeckt gut. So, ne? Und dann bin ich aber nach Thailand gekommen und das hat mich einfach nur weggeblasen. So, du gehst hier auf so einen Nachtmarkt, es gibt diese Nachtmärkte, das sind dann so gehen so von 18 bis 0 Uhr, sind dann halt so Stände überall. In jeder Stadt gibt es solche Nachtmärkte, wo ganz viele Stände sind, wird alles Mögliche verkauft, aber halt
jeden
auch.
Jeden Tag öfters, oder wie? Oder?
Jeden Tag, ja.
Okay, cool.
Jeden Abend. Und da gibt es dann aber auch immer halt so Fressstände.
Mhm.
Und das ist unglaublich. Du läufst da rum und siehst die ganze Zeit Dinge, die du noch nie gesehen hast. Also wirklich, wirklich Sachen, von denen du noch nie gehört hast, dass es die gibt. Und zwar immer. Und zwar überall. Und ich glaube, das liegt daran, dass halt irgendwie hier in Taiwan die Leute ja aus ganz China kommen. Ne? Und damit hast du ganz, ganz viele verschiedene Küchen, die halt sozusagen hier integriert wurden und weiterentwickelt wurden auch. Ne? Also es ist halt nicht wirklich total die original chinesische Küche, sondern es ist halt nochmal irgendwie taiwanesisch weiterentwickelt irgendwie und abgeändert teilweise. Und es ist eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Dingen, die man essen kann. Und ich glaube, ich könnte hier wirklich ein Jahr leben und wäre immer noch nicht durch und hätte immer noch nicht alles probiert. Und es ist eins geiler als das andere. Es ist wirklich das Fressparadies. Also Taiwan ist wirklich das Fressparadies schlechthin. Das muss man echt sagen. Und jetzt hier gerade zum Beispiel, ändert sich dann auch von Region zu Region. Jetzt hier in Taitung zum Beispiel ist halt alles Seafood, ne? Und viel Fisch. Und,
yeah.
So. Und da war ich jetzt auch schon zweimal im Restaurant. Es ist einfach grandios. Und du zahlst dann halt auch in so einem richtigen Restaurant, zahlst dann auch mal da gut deine 10 Euro für ein Essen, aber...
Oh mein Gott!
Ja, aber dann kriegst du halt wirklich richtig geil, mega geil, Fisch satt, ohne Ende.
Das war ironisch gemeint mit den 10
Euro. Ja.
Krass, okay. Ja.
Also alleine des kulinarischen Genusses wegen ist Taiwan eine absolute Empfehlung.
Okay.
Ich glaube, das ist... kannst nirgendwo, es ist so, würde ich schon sagen, darauf würde ich, auf diese Wette würde ich mich einlassen, man kann nirgendwo so geil essen wie in Taiwan.
Okay. Klingt so, als ob man da unbedingt mal hin müsste. Bist du noch da?
Ja, auf jeden Fall.
Ah, ja. Oder, okay, alles gut.
Das einzige Problem in Taiwan ist halt tatsächlich mit der Sprachbarriere natürlich, weil in Taipei sprechen noch relativ viele Leute Englisch. In der ländlichen Region wird das echt schwierig, jemanden zu finden, der Englisch spricht. Deswegen ist man da öfters mal recht doll lost so.
Also du kriegst immer was Geiles zu essen, aber du weißt nie was.
Genau, also du hast dann aber öfters mal, haben sie dann auch englische Karten und im Endeffekt kannst du dann halt auch öfters einfach auf die Bilder zeigen und sagen, jetzt das. Und dann sagst du einmal, so, du zeigst einen Daumen für einmal. Ja.
Und das heißt dann extra scharf. So.
Ja, das heißt dann extra scharf mit... Nein. Also,
ich hab irgendwo was gesehen, sowas, wo man sich klischeehaft total vorekelt als Europäer, also irgendwie Insekten oder Skorpione oder irgendwie sowas.
Ja, aber das wird nicht zubereitet.
Ach so. Also,
es gibt hier riesige Spinnen, das ist echt eklig.
Oh, du hast so ein Instagram-Bild gezeigt, ne?
Ja, wir waren gestern auf so einem Pfad dort auf dieser Green Island, wollten wir so einen Wanderweg machen, haben wir irgendwann abgebrochen, weil zu viele Riesenspinnen im Weg waren, die auch wirklich den kompletten Weg sozusagen mit Netz vollgesponnen haben, sodass man sich halt hin und wieder halt drunter durchbücken musste. Und das ein oder andere Mal wären wir fast so reingelaufen in so eine Spinne, die halt wirklich handgroß ist, ja.
Okay.
Und die tut, glaube ich, nichts. Sie ist nicht gefährlich oder so, aber das Ding willst du einfach nicht im Gesicht haben.
Wer ist wir?
Achso, ab und zu lernt man ja Leute kennen. Ich habe jetzt, war ich auf Green Island, war ich jetzt mit so einem Ami und so einem Ägypter.
Mhm.
Also die beiden kannten sich schon vorher und dann habe ich die hier im Hostel kennengelernt und die wollten auch nach Green Island und sind wir halt zu dritt gefahren.
Ah, cool.
Und dann haben wir halt eigentlich sozusagen zu dritt haben wir den Trip gemacht. Das war ganz geil.
Also suchst du hin und wieder mal Leute zusammen?
Ja, es ist nicht ganz einfach, weil wie gesagt, Taiwan ist ein beliebtes das ist interessant, ne? Also Taiwan ist ein beliebtes Touristenland.
Mhm.
Ne? Das machen viele Leute Urlaub. Nur halt nicht aus dem Westen.
Okay.
Die Leute, also es kommen ganz, ganz viele Chinesen hier zum Beispiel, aus Festlandchina, die hier Urlaub machen. Es kommen ganz viele Leute aus Japan, die hier Urlaub machen. Also es gibt wirklich hier richtige, viel Urlaubsinfrastruktur, viele Urlaubsorte und fast nirgendwo, wo ich bin, bin ich der einzige Tourist, aber ich bin ganz, ganz oft der einzige nicht-asiatische Tourist.
Okay, krass.
Und hier die beiden zum Beispiel, mit denen ich jetzt, der Ami und der Ägypter, die sind beide auch keine richtigen Touristen gewesen, sondern die leben tatsächlich auf Taiwan.
Ah, okay, cool. Also die leben hier so für so ein paar Jahre oder? Ja, wahrscheinlich.
Ja, also der Ami ist halt irgendwie Englischlehrer in so einer Stadt hier in der Nähe. Und die waren dann auch zum Urlaub machen jetzt in Taitung, aber ne, sie arbeiten schon in Taiwan. Und der Ägypter war Ingenieur, ich glaube bei Nokia Siemens oder so. Die haben hier irgendwie auch irgendwas.
Okay.
Ja. Beide super nett, und aber beide halt keine richtigen Touristen, sondern leben halt auf Taiwan. Und ja, naja, und deswegen ist es echt super schwierig. Das war auch dann tatsächlich sehr einsam teilweise. Also wenn ich halt zum Beispiel diese Radtour, ne, von Hualien nach Taitung, war wirklich wunderschön landschaftlich. Aber es waren halt auch einfach 4 Tage, in denen ich halt mit keinem menschlichen Wesen in einer Sprache kommunizieren konnte, die irgendjemand versteht. Ne?
Also musstest du halt mit Händen und Füßen kommunizieren.
Genau, und dann reicht es halt gerade dann dafür, irgendwie ein Hotelzimmer oder sowas zu bekommen, ne? Was ich dann halt ab und zu brauchte. Und der Rest war dann halt, ja, ich ziehe mich dann halt auf mein Zimmer zurück und gucke halt irgendwie Serien.
Mhm.
Ne? War schon sehr einsam die letzten, diese 4 Tage so. Weil ich halt doch, du triffst halt niemanden, mit dem du reden kannst, ne?
Klar.
Da war ich dann sehr froh, jetzt hier in Taitung dann halt die beiden da kennenzulernen und dann halt mit denen ein bisschen was zu machen, war dann wirklich eine sehr willkommene Abwechslung. Naja, und ja, das ist, man muss dazu sagen, ist auch noch sehr low season gerade hier. Ist gerade nicht so viel los, touristisch.
Also Nebensaison quasi.
Genau.
Okay.
Und deswegen ist halt eh weniger los. Vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in der Hauptseason, dass man da mehr andere Touristen trifft, mit denen man sich unterhalten kann, aber ich treffe jetzt hier auf sehr wenigen. Auf der Toroku-Schlucht habe ich auch nochmal 2 deutsche Mädels kennengelernt, die waren sehr nett. Aber das war dann halt auch nur einen halben Tag, den man miteinander verbringt, weil ich musste dann halt auch schon wieder weiter, und dann hat man halt auch immer nur sehr selten, dass man auch mal zusammen irgendwie Pläne entwickeln kann oder so.
Ja. Krass.
Naja.
Ja. Ich kann, ich finde es sehr lustig, wie sich hier meine Kollegen, meine Neuen, alle dadurch, dass man sich auf Facebook jetzt alle anfreundet, sieht man dann auch öfters mal, was die so machen und wie die jetzt hier so langsam alle anfangen, ihren amerikanischen Traum zu leben. Also zum Beispiel ein Inder, der mit mir angefangen hat, der hat sich jetzt gerade ein Auto gekauft und ist sehr stolz auf dieses Auto. Und hat sein Profilbild auf Facebook abgeändert, und zwar sieht man wirklich, man sieht das Auto und er steht irgendwo hinter dem Auto. Okay. So sieht man so, wie Leute teilweise andere Prioritäten in ihrem Leben haben als ich. Was ich aber auch echt krass finde, also ein Kollege von mir, der ist 18, der ist ein sehr, sehr netter Mensch, unfassbar geschäftstüchtig, unfassbar kommunikativ, und der hat mir erzählt, der ist aus Peru. Seine Vorfahren sind Deutsche, sind nach 1945 nach Peru gegangen. Kann man sich ja mal grob überlegen, aus welchem Grund. Und was mich bei dem echt vom Hocker, oder was mich vom Hocker gehauen hat, ist, der hat einen deutschen Pass. Der ist, also der hat unter anderem, also er hat einen amerikanischen Pass und einen peruanischen Pass und einen deutschen Pass, weil halt, wenn irgendwann mal die Urgroßeltern in Deutschland gelebt haben, dann ist man halt Deutscher. Und ja. Das finde ich, also ich gönne denen das vom ganzen Herzen. Ich finde es so unfassbar, dass in Deutschland teilweise Menschen in zweiter oder dritter Generation leben, die keine Deutschen sind.
Ja, das ist ganz interessant. Und das, in Deutschland geht es immer noch nach Blut.
Genau.
Also es geht immer noch, Deutscher ist, wer deutsches Blut in sich hat.
Dass das in der Einrichtung halt so geht, absurd, das habe ich ja nun mittlerweile irgendwie mal langsam verarbeitet, aber dass man auch sozusagen, wenn man in dritter Generation, wenn man, also der hat bis vor einem halben Jahr, war er mal in Irland, ansonsten war der noch nie in Europa, also geschweige denn in Deutschland. Und in Deutschland war er bis heute nicht, ist aber trotzdem Deutscher. Also könnte jederzeit vorbeikommen und sagen, hallo, ich möchte gern wählen, und übrigens auch Hartz IV haben, bitte. Und eine Wohnung. Und ja. Das finde ich, voll. Schön gehustet. Mal eine Markierung. Vielleicht.
Sorry.
Kein Problem. Hab schon für meine ganzen Huster hier überall Markierung gesetzt. Also hoffentlich hört man die nachher alle nicht. Ja. Und das Kopfschütteln über Deutschland nimmt stetig zu. Das ist sehr lustig, mich selber dabei zu beobachten, wie ich Europa oder hier so die deutschen Diskurse immer weniger verstehe. Ich weiß nicht, hast du überhaupt irgendwas mitbekommen, was in Deutschland ist? Wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ja, schon. Also ich abends habe ich eigentlich relativ viel Zeit immer so. Wenn es dunkel ist, kann ich ja meistens nicht weiter, und dann lese ich mir dann doch durchaus mal durch, was so passiert. Ist irgendwas Interessantes passiert, überlege ich gerade.
Ach, ich habe nur neulich, ich weiß, dass irgendwas mit dem Leistungsschutzrecht war.
Ja, genau, ich höre auch da mal noch Logbuch-Netzpolitik und so.
Ach so.
Ja, es ist halt absurd. Also Springer versucht halt jetzt gerade, sich als das große Opfer gegen Google darzustellen, weil Google sich an das Gesetz gehalten hat und an das Leistungsschutzrecht und deswegen halt das Snippet rausgenommen hat und die Bilder rausgenommen hat zu den Artikeln von Springer Medien oder von VG Wort Medien. Nicht VG Wort, sondern VG Media Medien, ne?
Ja. Yeah.
Und deren Traffic, deren Google-Traffic dadurch eingebrochen ist. Ja. Sagen Sie jetzt, Google ist böse, wie zu erwarten war.
Ja.
Sagen Sie jetzt, seht ihr, wie Google ihre Marktmacht gegen uns ausspielt, nur weil wir auf ein Gesetz pochen, das eingehalten wird, kriegen wir den Traffic. Es ist völlig absurd. Das ist so absurd, dass es irgendwie Kopfschmerzen bereitet. Und das war ganz interessant und auch lustig, irgendwie Linus und Tim dabei zuzuhören, wie sie das besprechen, weil Linus dann, glaube ich, zu Recht die Befürchtung äußert, dass sie mit dieser Argumentation trotzdem dennoch bei bestimmten Leuten auf offene Ohren treffen. Und zwar vor allem auch Politiker,
ja,
die dieses absurde Gesetz ja überhaupt durchgemacht hat. Und Tim hat dann versucht, dagegen logisch zu argumentieren. Und Linus hat versucht, diesen Zahn immer wieder zu ziehen und sagte, Tim, vergiss es, du da kannst da nicht mit Logik kommen. Das ist,
ja, das ist ja, glaube ich, sowieso. Das ist halt so dieses.
Also ich bin ja der Meinung, das muss ich vielleicht mal sagen, ich bin ja der Meinung, man könnte vielleicht aufgrund der Eigenlogik des Leistungsschutzrechts eine eigene Philosophie entwickeln.
Aha.
Das fände ich mal spannend. Ich glaube, das könnte man, die dahinterstehende Logik könnte man halt nehmen und daraus dann wirklich so eine Lebensphilosophie entwickeln.
Also eine Welt zu entwickeln, in der das Leistungsschutzrecht funktionieren würde.
Ja, in der das sozusagen konsistent wäre, ne?
Ja.
In der es sozusagen
ja, genau,
ein Teil in der konsistenten Sache. Also, keine Ahnung, irgendwie so, dass man sagt, nett, dass du mit mir sprichst, jetzt hier gerade mit mir jetzt, ne? Ich möchte dafür gerne Geld haben. Und oder sowas. Ich weiß nicht, wie diese Logik aussehen könnte, aber man müsste halt für alle möglichen Dinge, wo man jemandem einen Gefallen tut, ja, oder wo man nett zu jemandem ist, müsste man bepreisen. Also müsste Geld dafür bezahlen, dass man nett zu Menschen ist oder sowas.
Das war ja,
Gefallen tut.
Es gab ja dieses, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab diesen offenen Brief von irgendeinem Springer-Mitarbeiter, der gesagt hat, er schämt sich dafür, mittlerweile bei Springer zu arbeiten, wegen des Leistungsschutzrechts, wo ich dachte so, okay, wenn das Ding ist, was das fast zum Überlaufen bringt, dann herzlichen Glückwunsch. Aber und er hat sich halt darüber beklagt, dass er das so scheiße findet. Und,
war das ein Anonymer oder?
Nee, der hat sich okay, mit Namen genannt und so. Und,
okay.
Und dann hat Döpfner ihm geantwortet und ungefähr 3000 Mal geschrieben, wie toll er das findet, dass der ihm antwortet. Und das ist ja genau der Kultur, der offenen Kultur bei Springer entspricht, dass man, wo man solche Kritik auch anbringen kann, ohne dafür Konsequenzen zu fürchten und dergleichen mehr. Also klang irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Und da hat Döpfner auch damit argumentiert, also dass das ja. Ja, aber ich glaube, das war eigentlich das einzige Argument, was halbwegs neu war in der ganzen Sache, war, ja, das mag jetzt merkwürdig wirken, aber die Fernsehsender, die haben ja auch von den Kabelnetzbetreibern, kriegen die ja auch mittlerweile Geld dafür, dass die in deren Netzen sind. Und weil das macht nämlich total Sinn, so nach dem Motto. Also so die Argumentation war quasi ein bisschen, ja, es mag scheiße wirken, aber andere machen es auch so. Warum sollten wir es nicht auch so machen? Wo ich dann im Nachhinein überlegt hatte, Moment mal, stimmt das überhaupt? Zahlen die Kabelnetzbetreiber überhaupt an die Fernsehsender Geld? In Amerika glaube ich ja, aber in Deutschland dachte ich, wäre es genau umgekehrt, dass nämlich die Fernsehsender Geld an die Kabelnetzbetreiber zahlen müssen, damit ihre Sachen eingespeist werden. Und dass jetzt gerade irgendwie der große Aufstand darum war, dass die ARD oder die Öffentlich-Rechtlichen diese Einspeisegebühren nicht mehr zahlen wollen. Und ich fand diese... was mir aber in dem Zusammenhang... Hannes Hegen ist gestorben diese Woche.
Ist es?
Das war kannst nicht kennen, weil du bist kein Ossi. Der hat die Mosaik-Comics erfunden, die es im Osten gab. Und also es gab die Digga Ducks, das war so eine Comic-Serie, also es waren halt Dick Duck und Digga Duck, das waren die drei Helden dieser Comics.
Und ich hab wie Tick, Trick und Track oder was?
Nee, es waren keine Enten, sondern es waren Menschen und sie sind durch die durch die Welt und durch die Zeit gereist. Und ich fand das als Kind, ich hatte von meiner Mutter die alten Digga Duck Hefte und ich habe die geliebt, abgöttisch. Ich weiß nicht, wie oft ich die alle gelesen habe. Und bist du gerade auf Klo?
Nee. Nee, ich fülle nur mein Wasser nach.
Ah, okay. Und ich frag nur, das ist Asking. Ich meine, kann ja sein, dass du dich jetzt, ich weiß ja nicht, wie die asiatische Kultur das so hält in Taiwan.
Bei Podcasten auf dem Klo gehen, ja klar.
Genau. Ist klar, egal. Ich glaube, es hätte auch die Hörer interessiert. Insofern ist es ganz gut, dass ich nachgefragt habe. Auf jeden Fall fand ich das als Kind ein sehr spannendes Comic und neulich haben sich Kollegen von mir über chinesische Comics unterhalten und einer war ein Chinese, der jetzt gerade auch der bis vor kurzem auch in China gelebt hat oder bis vor ein paar Jahren und der andere war ein Chinese, der als Kind ein paar Jahre da in China auch aufgewachsen ist und mit seinen Eltern dann halt hierher gekommen ist und die haben sich über Comics unterhalten. Und welche Comics sie besonders mochten und so. Und ich hatte von keinem dieser Comics jemals was gehört, weil das halt alles komplett chinesische Comics waren. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass gibt es eigentlich dediziert deutsche Comics? Also es gibt eine belgisch/französische Comic-Kultur hier mit diesen ganzen Asterix-Heften und Tim und Struppi und diesen ganzen Sachen. Also da gibt es sehr, sehr viel. Aber an deutschen Comics fällt mir jetzt außer Fix und Foxy...
Belgische vor allem, Belgien.
Ja, Belgier haben auch. Genau, Belgier. Aber so an deutschen Comics fällt mir da eigentlich nicht so irre viel auf. Und das ist...
Und jedenfalls keine so populären Sachen, ne?
Keine so richtig populären Sachen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es irgendwie, dass Deutschland ist halt so ein Land, wo das dem Neuen doch erstmal immer ein bisschen negativ gegenübergestellt wird. Also Comics waren ja durchaus in Deutschland nicht gerade populär. So von wegen, ja, die verderben ja die Jugend und bleist der Teufel was und die sollen doch lieber lesen und Und das funktioniert dann auch bis zu einem gewissen Grad, dass man diese Kultur dann zurückhält sozusagen, dass man dafür sorgt, dass sie nicht entsteht. Und dann irgendwann 20 Jahre später stellt man fest, dass es ja totale Mainstream-Kultur geworden ist, aber halt nichts davon aus Deutschland stammt. Und dann fängt man halt wieder an, darüber sich aufzuregen, dass davon ja nichts aus Deutschland stammt. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass wir genau an dieser Schwelle jetzt gerade mit Internetunternehmen sind. Nämlich, dass man erstmal am Anfang halt gesagt hat, so nee, brauchen wir alles nicht und geht mal alle weg und braucht doch keiner.
Digitalisierung ist böse.
Digitalisierung ist böse.
Bist doch nicht der Auffassung.
Und
da bist du doch noch nicht drin. Bist doch nicht der Auffassung, dass das vorbei ist. Das ist immer noch die Haltung.
Natürlich ist das bis zu einem gewissen Grad. Aber mittlerweile entsteht auch so dieses. Aber wir müssen doch dafür mal sorgen, dass ja auch deutsche Firmen gefälligst mal langsam da annehmen.
Hallo?
Bist noch? Ich kann dich noch hören. Nee, jetzt kann ich dich nicht mehr hören. Doch. Bist noch da?
Jetzt höre ich dich wieder.
Okay. Dann war ich kurz weg.
Kann sein, dass ich gerade vom WLAN getrennt wurde oder so.
Oh.
Komisch. Ich bin jetzt jedenfalls auf 3G.
Oh, na dann. Ja. Ist das okay oder müssen wir dann...
Solange es funktioniert.
Okay, also du hast offensichtlich einen günstigen 3G-Vertrag oder bist du jetzt per Roaming drin und zahlst jetzt 20 Cent pro Sekunde?
Nee, ich bin auf dem 3G.
Okay.
Nee, ich bin jetzt auf dem 3G. Ich hab hier eine SIM.
Okay, sehr gut. Ja, und auf jeden Fall war das so ein bisschen...
Das kann mir auch mal ganz kurz...
Ja. Ja. Erzähl, SIM-Karten.
Aber erzähl das mal zu Ende, aber schreib dir mal auf, dass wir noch drüber reden.
Okay, ich alles, was ich sagen wollte, ist, ich habe so das Gefühl, dass es halt jetzt gerade so diese Phase ist, oh Gott, was haben wir denn falsch gemacht, dass es in Deutschland keine Internetunternehmen gibt. Und aber im selben Atemzug es noch immer nicht geschafft hat, die Störerhaftung für WLAN, für offene WLAN zu schaffen, weil das ja offensichtlich der Untergang des Abendlandes wäre. Und wobei ich mich dabei wirklich langsam frage, wer die Fahne eigentlich noch hochhält, dass offenes WLAN irgendwie schädlich wäre, weil das hat ja einen gibt es denn wirklich überall sonst auf der Welt?
Das kann ich dir sagen. Das sagt der Gabriel, hängt das hoch und der
de Maizière. Warum? Also was haben die davon? Das war
öffentlich und vor kurzem. Und
aber warum?
Ich weiß nur, dass Gabriel gesagt hat, das geht ja wohl gar nicht. Also ein öffentliches WLAN ging ja wohl gar nicht. Und dann der de Maizière meinte so, das ist eine Position, die ist einem Innenminister würdig.
Oder stimmt, das habe ich.
Das ist auch egal.
Das habe ich auch absurd mitbekommen. Aber ich frag mich halt, warum? Also das ist so,
aber
dieses,
es ist, wirklich gibt die Internetsituation in Deutschland zu betrachten. Ne, muss man nicht extra ins Silicon Valley gehen, sondern man reicht auch nach Asien. Ich komme nach Bangkok, bin am Flughafen, habe offenes WLAN. Ich kann dort frei surfen. Überall, ja, also meistens, also bei den großen öffentlichen muss man sich meistens registrieren, aber immerhin, ja.
Yeah.
Ich habe umsonst schon auf dem Flug dahin, ja, habe ich irgendwie im Flugzeug WLAN.
Aber nicht kostenlos, da musst du das bezahlen.
Ja, da musste ich, aber einen relativ überschaubaren Betrag. Und ich komme in Bangkok an, habe auf jedem Flughafen, auf dem ich hier ankam, hatte ich offenes WLAN, ja, und auf jedem Bissflughafen und teilweise in der gesamten Stadt, in gesamt Taipei hat öffentliches WLAN, ja, du kannst in ganz Taipei kannst du im WLAN rumhängen und dann hast du halt auch noch geile SIM-Karten, also Hongkong, ja, ich habe mir eine SIM-Karte für 7 Tage geholt. Hat mich umgerechnet 10 Euro gekostet. Und ich hatte überall, wirklich überall 4G.
Okay. Ne?
So schnell, wie ich in Deutschland noch nie unterwegs war, war ich dort die ganze Zeit unterwegs.
Für Geld. Allerdings muss man auch sagen, überall, du bist auch O2-Kunde. Und hast ein iPhone 5.
Ich bin O2-Kunde.
Aber 4G ist übrigens jetzt nur, also 4G hast du in Deutschland mit ziemlicher Sicherheit auch. Weil das ist nämlich eigentlich, in Deutschland heißt das bloß nicht, da wird das unter 3G mit verbucht. Also das ist HSDPA, ist glaube ich.
Das war auf jeden Fall Hölle schnell.
Ja, ja, also das ist, ich habe hier nämlich auch öfters mal 4G.
HSDPA.
Und 4G ist nämlich eine Stufe unter LTE. Also ist sozusagen noch dazwischen. Aber ja, das ist...
Na gut, okay.
Überschnelles.
Also ich habe halt hier und hier habe ich zumindest und hier auf Taiwan habe ich auch teilweise mitten in den Nationalpark stehst du auf dem Berg, ja, und hast 3G. Kein Problem. Darf ich habe mir hier irgendwie einen Monatsvertrag geholt, weil ich zwei Wochen hier war. Kann ich jetzt eigentlich nochmal zurückgeben, die Karte, oder an jemanden weitergeben, die SIM-Karte. Na egal, auf jeden Fall hier auch ohne Probleme. Überall 3G und überall auch WLAN. In Unterkünften ist totaler Standard, dass man da natürlich irgendwie nochmal ein WLAN hat. So. Also wirklich die Internetversorgungssituation, die öffentliche Internetversorgungssituation in Deutschland ist so grauenhaft, dass selbst Entwicklungsländer Deutschland in der Hinsicht komplett abgehängt haben.
Das ist wirklich grauenhaft. Ich habe neulich gehört, dass in Indien jetzt in jedes Dorf Fiber verlegt wird. Also die haben teilweise noch nicht mal Strom da, aber schnelles Internet wird überall in jedes Kaff hingelegt. Und in Deutschland wird halt noch der Markt wird schon richten. Es ist ja in Amerika hier nicht.
Ich glaube ganz ehrlich, wenn man die Telekom zerstören würde, und neu aufbauen würde, dann bräuchte man nicht mal mehr Zusatzkosten geben, sondern dann würde einfach alles, dann würden sie es innerhalb von einem Jahr hinbekommen, alles besser zu machen. Ich glaube, es sind wirklich die selbstgefälligen, sich selbst verwaltenden Lobbyriesen, die da halt nur irgendwie alle in Geiselhaft nehmen, um mehr Geld aus der Bundesregierung rauszuquetschen für mehr Breitband. Das ist der einzige Grund, warum wir so unterversorgt sind. Ich glaube, man muss diese Unternehmen zerstören und dann hätte man sofort eine Besserung.
Wobei man ja sagen muss, hier in Amerika.
Ich glaube wirklich,
ist wir es sind ja auch
Geiselhaft.
Besser.
Wir sind in Geiselhaft. Deutschland ist in Geiselhaft. Ja, das ist ähnlich.
Hier ist es ja relativ ähnlich. Hier gibt es ja auch die paar großen, ironischerweise der Dienst, der ja hier so gerade bei den Mobilfunkprovidern ist ein bisschen anders und ein bisschen besser macht, ist ausgerechnet T-Mobile. Aber richtig günstig ist das hier alles nicht. Also es gibt, wenn man, ich habe eine T-Mobile-SIM, wenn man sich bei Walmart eine kauft, da gibt es wohl welche für $30 im Monat, mit denen man dann irgendwie, ich glaube, immerhin 5 Gigabyte hat oder sowas. Aber ansonsten normalerweise, wenn man einfach in den T-Mobile-Laden geht, dann ist man mindestens $50 für einen Monat los. Also es ist so richtig überragend billig ist das hier alles nicht. Was hier halt unfassbar weit verbreitet ist, dass man irgendwie so Four Lines für $100 im Monat. Also dass man sozusagen, du kriegst für deine gesamte Familie SIM-Karten und das kostet dich dann $100 im Monat und dann ist dann eigentlich fast alles unbegrenzt dabei. Aber wenn du einen Einzelvertrag haben willst oder sowas, dann ist plötzlich so ein Congstar-Vertrag oder so ein O2-Vertrag plötzlich geradezu günstig, weil also hier so unter $50 geht eigentlich gar nichts los. Und da hast du dann zwar auch alles, also kannst du telefonieren so viel du willst und texten so viel du willst, wer auch immer das brauchst, und hast halt relativ okay Datentarife, also eben mindestens, ich glaube, 1 bis 3 Gigabyte oder sowas. Aber gerade T-Mobile ist halt, also hier in der Bay Area, überhaupt gar kein Problem. Aber sobald du wirklich so ein bisschen aus der Gegend raus bist und so irgendwie ein bisschen in die Berge reinfährst oder sowas, hast du sofort kein Netz mehr. Also nicht nur kein 3G oder kein LTE, sondern wirklich schlicht und ergreifend kein Netz. Und das ist, das ginge hier alles definitiv deutlich besser.
Ja.
Ja.
Ja, das ist alles schlimm auf jeden Fall.
Schlimm.
Also Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland und das wird sich, das ist sowohl Infrastruktur gilt das als auch von der gesamten Denke her. Und das wird sich auch nicht wirklich ändern, glaube ich.
Ich glaube, die Denke ist wirklich das größere Problem als das. Also,
ja, es gibt aber auch halt tatsächlich, Zeitungsverlage sind ja ein gutes Beispiel. Ne? Zeitungsverlage, man sagt immer ganz gerne, wenn man mal was Positives über Deutschland sagen will, Deutschland hat eine wirklich herausragend diverse publizistische Landschaft, was Zeitungen angeht.
Ist das so?
Das hast du in anderen Ländern so nicht.
Okay.
Ja, ist glaube ich auch so. Und das ist natürlich etwas Schönes und das ist etwas Tolles und Deutschland ist sehr stolz darauf. Und an sich kann man darum nichts Negatives finden. Das Problem wird aber, dass natürlich genau das jetzt zum Problem wird. Denn die Zeit der Zeitungsverlage ist definitiv gelaufen. Und wir haben hier, und in anderen Ländern ist es halt so, dass halt die wenigen Zeitungen, die es dort gibt oder die wenigen meinungsbildenden Organe dort halt dann halt diesen Wandel mehr oder weniger mitmachen müssen. Ne?
Mhm.
Hilft ja nichts. So, ja. Das ist dann zwar auch schmerzhaft und das ist natürlich auch doof, aber im Endeffekt gibt es dann halt so einen Strukturwandel der Öffentlichkeit und der öffentlichen Medien, der dann halt irgendwann durch ist. Und durch sein wird, die sind ja auch noch alle dabei, aber etc. Dadurch, dass wir aber tatsächlich so eine riesengroße Masse an Leuten haben, die in diesem Bereich beschäftigt sind, dass wir so viele Unternehmen haben, die in dem Bereich beschäftigt sind und dass tatsächlich auch noch die öffentliche Meinung sehr, sehr stark von den Zeitungsplayern wirklich auch diktiert wird.
Und sie dementsprechend eine große Lobbymacht haben.
Politik. Haben wir hier also, haben wir dementsprechend eine so große Lobbymacht, dass sie sich halt einfach dagegen stemmen können, ne, gegen den Wandel. Und das ist das, was sie seit Jahren tun. Und das ist das, was sie halt immer noch tun. Und das ist das, was sie mit dem Leistungsschutzrecht tun. Das ist das mit der gesamten Kampagne, die sie halt fahren, die natürlich immer darauf ausgelegt ist, dass alles, was digital ist, erstmal als anrüchig und schlecht dastehen zu lassen. Und das ist natürlich meinungsbildend und das funktioniert. Und das ist natürlich der Grund, warum wir auch kulturell so weit hinterherhinken. Das sind einfach die alten Giganten, die ihren Platz nicht aufgeben wollen.
Ich habe hier vorhin.
Verständlicherweise, es ist ja hier nicht vorzuwerfen. Wer stirbt denn schon gerne, ne?
Ich habe hier neulich so ein Interview gelesen bei horizont.at und zwar war das mit dem, wer ist das? Medienprofessor und ich glaube, der ist auch irgendwie Leiter des von der Torheit der Gratiskultur. Wirklich nochmal ein schön altmodisches Wort direkt im Titel benutzt. Klare Worte von Medienprofessor Christoph Fasel zu Zeitung, Zielgruppen und journalistischer Qualität. Und das ist so ein Interview, was halt der Horizont, also im Wesentlichen, ich weiß gar nicht, es hat eine, das Interview hat eine Frau geführt, also ich habe mir beim Lesen, das steht leider erst ganz unten, ich habe mir beim Lesen vorgestellt, wie zwei alte Männer dastehen und die Welt beschimpfen, weil sie nicht so ist, wie sie sein sollte, aus ihrer Perspektive. Also es geht halt darum, dass wirklich so gerade, ja, die Lokalzeitung, wie wichtig die doch sei und dass ja nur die Lokalzeitung Qualität liefern könnte und außer Lokalzeitung gibt es doch gar nicht. Und dieser ganzen Information aus dem Internet, der kann man auch nun wirklich nicht vertrauen und haltet euch doch an eure gute Lokalzeitung. Und die sich, also dieses ganze Interview ist wirklich ein sich gegenseitig nur darin bestärken, dass das ja auch, und wie schlimm doch dieses ganze Internet sei.
Ist, ja.
Und ich habe mir diesen Artikel durchgelesen, vor zwei Jahren hat er doch die gleiche Geschichte noch erzählt mit Zeitungen generell, eben nicht nur Lokalzeitung, sondern Zeitungen generell. Und jetzt, wo es den Zeitungen langsam dreckig geht, den überregionalen und die Printangebote immer schwächer werden, da schiebt er dann halt immer noch das Lokalangebot vorne weg. Und ich hab mich gefragt, ist der Typ, glauben die das ernsthaft oder ist denen einfach so, okay, bis zur Rente reicht's noch? Ich verstehe es nicht. Ich
weiß, das geht ja nicht bis zur Rente, das geht ja nicht. Geht ja nicht.
Naja, ich meine, die sind doch. Ich meine, der ist.
Eine Podcast-Empfehlung.
Was?
Ja.
Du hast eine Podcast-Empfehlung.
Ist egal. Ja, genau, eine Podcast-Empfehlung. Und zwar der letzte Neunetz-Cast ist wirklich, wirklich sehr, sehr hörenswert.
Okay.
Johannes Kleske und Marcel Weiß reden dort über die Zukunft des Journalismus. Und zwar nicht auf die Art und Weise, wie das häufig geschieht in Deutschland mit irgendwie, oh Gott, das ist alles so schlimm und wie können wir ein neues Geschäftsmodell und so und wird das überhaupt noch finanzierbar sein? Also dieses typische negative Wehklagen, sondern sie schauen sich einfach wirklich an, was so passiert und es ist halt schon, wir sind halt schon längst über diese Schwelle hinüber, ne? wo wir halt ratlos davor standen, dass die alten Dinge nicht mehr funktionieren, die alten Strategien funktionieren nicht mehr. Über diesen Punkt sind wir hinweg zu dem nächsten Punkt mit, guck mal, es gibt da schon spannende Ansätze. Ne? Und da gehen sie dann halt alles Mögliche durch. Also Krautreporter wird auch mal angerissen, aber halt auch vor allem die ganzen amerikanischen Dinge, die es dort gibt. Zum Beispiel solche Sachen wie Medium oder solche Sachen wie BuzzFeed und andere Beispiele.
Ist das der?
Halt sehr, sehr detailliert und kenntnisreich.
Ah ja, das ist er. Ich habe ihn gefunden.
Was?
Ich habe ihn gefunden, den Podcast.
Ja, gut. Und das ist halt auch sehr, sehr spannend, weil sie sich da sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie diese Dienste funktionieren und welche Bedürfnisse und welche Funktionen sie abdecken. Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr positive, konstruktive Sicht auf neue Projekte im Journalismus und dass sich da gerade, dass sich der Wandel tatsächlich schon vollzogen hat. Also es ist nicht so. Also was heißt, zumindest teilweise vollzogen hat. Er ist nicht völlig durch, klar, keine Frage. Und auf der einen Seite wird es noch große Verluste geben, auf der anderen Seite entwickeln sich aber auch gerade jetzt schon sozusagen die neuen Geschäftsmodelle, die neuen Formen, die neuen Arten und Weisen, wie sowas funktionieren kann. Und das ist alles sehr, sehr spannend. Und das gibt einen sehr, sehr guten Überblick und ein sehr, sehr gutes Gefühl darüber, wo es hingeht mit dem Online-Journalismus. Und das fand ich sehr hörenswert.
Okay.
Und ich glaube, und da war eine der Sachen, war auch dabei, dass sie sagen so, okay, der Johannes Kleske hat ja diese Agentur Third Wave oder so, mit Igor Hartmann zusammen. Und die beraten dann auch ab und zu Medienunternehmen. Und dann hatten sie irgendwie, glaube ich, mit irgendeinem Unternehmen gesprochen, die dann halt irgendeine Analyse zu BuzzFeed oder so von denen gelesen hatten und dann wollten sie mit denen nichts mehr zu tun haben. Denn sowas wie BuzzFeed kommt uns nichts ins Haus, ja. Und halt so, es gibt dann halt genau, was ich meinte, ist halt, es gibt so diesen kulturellen Ethos, ne, der halt in der heutigen Form des Journalismus extrem tief verankert ist, der definitiv sicherlich auch seinen Platz hatte und auch nicht ganz unwichtig war. Und der aber dann halt eine sehr, sehr konkrete Vorstellung davon hat, was wie Journalismus zu funktionieren hat. Und das ist zum Beispiel etwas, woran zum Beispiel Krautreporter nicht anfasst, sondern sie versuchen ja tatsächlich sozusagen diese alte journalistische Haltung, die es halt immer gab, dieses Ethos halt und auch diese Form des Journalismus halt in ein anderes Geschäftsmodell einfach nur zu überführen. Ne? Mhm. Während jetzt beispielsweise BuzzFeed halt komplett neue Dinge tut. Sie machen halt datengetriebene Auswertungen. Also ja. Bei BuzzFeed ist halt der Feedback-Kanal und die Tools zur Messung von wie interagiert wird mit dem Content, ne, ist halt zum Beispiel integraler Bestandteil. Ja, und das ist zum Beispiel etwas völlig anderes.
War, glaube ich, die erste Firma.
Natürlich und
Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen auseinander, dass jetzt die Latenz doch wieder größer geworden ist. Wahrscheinlich wegen 3G. Bei BuzzFeed wollte ich nur kurz dazwischen sagen, da werden ja Überschriften AB getestet. Also das heißt, mal kurz zu sagen, dass es gibt so und so viele Versionen einer jeden Überschrift eines Artikels und dann wird halt geguckt, welche Überschrift funktioniert. Also ich glaube, da guckt niemand wirklich mehr drüber, sondern wird halt, dann testet das System automatisch, welche Überschrift funktioniert bei welcher Zielgruppe am besten und liefert dann von da ab diesen Artikel mit dieser Überschrift aus. Und also das ist
was. Das ist ein
das wäre undenkbar
Genau, das ist so ein hochkomplexes System, das wir haben jetzt echt krasse Latenz dran. Sorry. Aber auf jeden Fall, das beschreiben sie ganz gut, also wie das funktioniert im Backend. Und das Interessante ist ja, dass solche Seiten wie Heftig.co dann aber halt tatsächlich nichts anderes machen als ein Cargo-Kult. Das heißt, sie sehen, was halt bei BuzzFeed rauskommt an Überschriften und nehmen das und probieren das aus. Das funktioniert dann halt tatsächlich auch ganz gut, weil der Algorithmus halt rausgefunden hat, dass es ganz gut funktioniert. Das Problem ist aber, dass BuzzFeed dahinter natürlich eine Technik hat, die dann halt das Feedback misst. Und wenn halt irgendwann diese Überschriften nicht mehr gut funktionieren, sondern andere Überschriften besser funktionieren, dann kann sich BuzzFeed anpassen. Und Heftig.co muss warten, bis BuzzFeed sich angepasst hat, um zu wissen, welche Arten von Überschriften jetzt funktionieren. Ne? Das ist halt das Interessante daran. Also es ist halt das eine ist halt wirklich so eine datengetriebene Geschichte. Das andere ist halt so ein Cargo-Kult davon, also nur die Oberfläche geklaut.
Das finde ich, ich habe jetzt, hier ist jetzt die neueste Staffel von The Newsroom, hat ja angefangen. Und da habe ich mir jetzt neulich die erste Folge angeguckt. Und da ging es mir auch so ein bisschen darum, also ich finde, das passt ganz gut zu dem, dass eigentlich jetzt gerade am Anfang der dritten Staffel sozusagen wird dieser Kampf zwischen, oh mein Gott, die unverlässliche Quelle aus dem Internet und dann auf der anderen Seite aber dieses, aber nein, wir müssen mindestens 2 Bestätigungen für jede Quelle haben und wir müssen das und das haben und davor berichten wir gar nicht darüber und weil wir haben ein Ethos als Journalist. Listen und als Fernsehreporter und wir machen nicht einfach nur die News und berichten, was alle erzählen, sondern wir berichten das, was wahr ist und so. Und das hat ehrlich gesagt, hat diese ganze Serie bei mir jetzt mit der ersten Folge, also ich war jetzt vorher schon immer so ein bisschen so, naja, ist ein bisschen sehr viel Pathos, aber jetzt, dass ich so denke, ach komm, das ist irgendwie, das ist vorbei und eigentlich merkt man eigentlich gerade, dass so bei dieser ersten Newsroom-Folge, also es ging darum, um die Anschläge in Boston. Und es ging darum, dass halt auf Twitter sehr viele Gerüchte verbreitet werden und mit massiver Geschwindigkeit und sich durchsetzen und bla bla bla. Und dass sie halt nicht darüber berichten wollen, solange sie keine Bestätigung haben. Kann man ja erstmal so als Grundproblem meinetwegen gerne hinstellen. Dass das aber eben ein echtes Problem ist, dass halt diese Gerüchte unterwegs sind und wenn ihr sie im Fernsehen nicht bearbeitet oder erwähnt oder was auch immer, finden sie trotzdem ohne euch statt. Und das ist so dieses, ihr habt die Deutungshoheit schon lange verloren, das finde ich, kann man in dieser ersten Newsroom-Folge eigentlich ganz hübsch sehen. Und ich glaube, das ist sowas, was halt so dieses Selbstverständnis, wo sich dieses journalistische. Jetzt hat es gerade geklingelt, weil meine Tante angerufen hat, ohne vorher. Hallo? Jetzt hat's. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich noch, ja.
Okay, jetzt hat's gerade. Meine Tante hat probiert anzurufen, weil die es vorher nie schafft, mal eine Nachricht zu schreiben. Das muss man alten Menschen beibringen, dass man nicht nur anrufen kann, sondern vorher noch. Oder älteren Menschen, sondern vorher noch.
Termin braucht.
Dass man einfach mal vorher, hey, hast du gerade Zeit?
Ja. Also ich fand Newsroom, ich habe nur eine Folge gesehen und die war mir schon zu pathetisch, dass ich
irgendwie
aufgehört habe.
Ja.
Aber was ich gerade auch in der Hinsicht ganz interessant finde, ist gerade diese Diskussion um diese, ja, sag ich mal, Ukraine-Berichterstattung.
Ja.
Im Großen und Ganzen hängt sich das viel daran auf und wir haben uns auch schon drüber geredet. Stefan Niggemeier hatte da jetzt letztens einen schönen Text zu, wo er darüber schreibt, dass er selber zwar nicht so den Einblick hat in diesen Konflikt Ukraine und so weiter und so fort, dass aber der Vorwurf, der, sag ich mal, den Mainstream-Medien gemacht wird, dass die sehr einseitig gegen Russland berichten, dass dieser Eindruck, dass er sich dem auch nicht erwehren kann.
Mhm.
Ne? Und Stefan Niggemeier gehört sicherlich nicht zu den Verschwörungstheorie-Loonies, die da auf Montagsdemos rumhängen. Und ich muss ihm auch dabei zustimmen. Also das haben wir, glaube ich, auch schon immer gesagt, dass halt tatsächlich in unseren, zumindest in den deutschen Medien, die sehr einseitig berichtet wird. Da muss jetzt nicht unbedingt eine Steuerung hinterstehen und da steht nicht die CIA hinter oder die FED oder so etwas, sondern das hat vielleicht dann auch einfach kulturelle Gründe. Aber dennoch ist es halt, glaube ich, wichtig, das kritisch zu hinterfragen und auch innerhalb des Journalismus kritisch zu bewerten. Gerade weil es dann natürlich auch jetzt mittlerweile halt tatsächlich sowas wie einer Gegenöffentlichkeit Vorschub gibt, die dann halt völlig haltlos ins Spekulieren gerät und dann halt irgendwie in Verschwörungstheorien abdriftet, wie das mittlerweile wirklich in einem wirklich beängstigenden Ausmaß in Deutschland passiert. Da war jetzt gerade ein Artikel im European, der das nochmal alles zusammengefasst hat. Und die haben natürlich auch ihre Leitmedien. Das sind dann so Sachen wie KenFM. Das sind dann solche Sachen wie der Kopfverlag und die deutsche Wirtschaftsnachrichten. Und das sind dann neuerdings jetzt übrigens auch dieser russische Staatssender, der jetzt auch auf Deutsch sendet. Dieses Russia Today Deutsch, ne? Die halt mittlerweile auch den KenFM, also den Ken Jebsen, halt dort ständig zu Gast haben. Die hatten mich auch mal angefragt für ein Interview. Als sie mir gesagt haben, dass ich da zusammen mit Ken Jebsen sitzen würde, habe ich halt abgesagt. Ne? Habe ich gesagt, sorry, Leute. Das war halt bevor ich wusste, wie die drauf sind, die Jungs. Ne? Und naja, auf jeden Fall ganz schön krude Scheiße. Also
ich fand
Russia Today, das heißt also, Da gibt es jetzt mittlerweile richtig so eine Gegenbewegung, die dann jetzt aber halt wirklich ins andere Extrem schlägt.
Ich fand einen Punkt, den Stefan da erwähnt hat, ganz, ganz praktisch. Also so dieses Beispiel mit den transparenten Wahlurnen, die da verwendet worden sind bei den Wahlen in der Ostukraine und die aus Plexiglas sind, wo dann halt in deutschen Medien, haha, wie sollen denn so vernünftig Wahlen und bla 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 und Wahlurnen dürfen doch nicht transparent sein und nee, Wahlurnen sind da transparent und wird sogar von der OSZE empfohlen und wenn man, macht ja auch Sinn, man sieht halt einer Wahlurne dann auch Feuer an, sozusagen, ohne sie aufmachen zu müssen, dass dann nichts drinne ist und dass man da nicht dran rumgefisselt hat und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil irgendwie ich traue Putin auch sehr, sehr viel zu und ich halte dieses, glaube nicht, dass das so, also das, um Himmels Willen, ja, man muss ja gar nicht der Meinung sein, dass die Russen Recht haben, um der Meinung zu sein, dass die Deutschen, dass viele, sehr viele deutsche Journalisten da sehr voreingenommen sind offensichtlich, weil sie halt aus einer sehr westlichen Perspektive berichten und die offensichtlich nicht bereit sind, in Frage zu stellen. So.
Ja.
Okay.
Genau, also Journalismus ist und bleibt ein Problem und wir müssen endlich loswerden.
ich bin mir nicht so sicher.
Er kriegt hier übrigens gerade rein, egal.
Was?
Wollen wir das jetzt mal für heute belassen? Ich glaube, wir haben jetzt auch knapp 2 Stunden wieder voll.
1 Stunde, ja, fast.
Gut, super. Genau.
Dann.
Super, und den nächsten Podcast machen wir dann wieder, wenn ich in Deutschland zurück bin.
Ah, okay, gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir bis dann wieder mit schlechtem Internet sozusagen. Nicht so gut wie jetzt aus Taiwan. Ich hoffe, die Qualität war jetzt besser als beim letzten Mal. Ich mache jetzt einfach meinen Abschluss, weil die Latenz ist gerade, glaube ich, relativ hoch. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder Michi aus Deutschland und ich weiterhin aus Kalifornien und dann hoffentlich auch wieder mit Livestream und zu einer mal gucken. Für mich wahrscheinlich scheißigeren, aber für euch alle besseren Zeit. Insofern vielen Dank, Michi, und bis zum nächsten Mal. So, jetzt kannst du mal Tschüss sagen.
Tschüss.
Ciao.